Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Der Druck war gewaltig, aber Borussia Dortmund hielt ihm stand. Nach zuvor drei Auswärtsniederlagen in Serie siegte das Team von Nuri Sahin gestern im Topspiel gegen RB Leipzig verdient mit 2:1 und sorgte damit für riesige Erleichterung. Gerade der Trainer kann erstmal durchatmen und hofft jetzt auf weitere Erfolgserlebnisse auf seinem gerade erst begonnenen Weg. Das sind unsere Themen. Die Befreiung, die Adler fliegen, Marmoush und Co. verzaubern die Liga und die dominanten Bayern siegten souverän mit 3:0 gegen Union und sind zumindest national wieder das Maß der Dinge. All das und viel mehr wollen wir besprechen in und mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Didi Hamann, herzlich willkommen, glaubt, dass die vielen Verletzungen Borussia Dortmund gestern sogar geholfen haben. Interessante These, die wir gleich abklopfen werden. Herzlich willkommen an den langjährigen Kollegen von der ARD, Tom Bartels, der gestern in Hoffenheim war und glaubt, die TSG muss jetzt erstmal Punkte gegen den Abstieg einfahren. Ein herzliches Willkommen an Steffen Freund, hochdekoriert, Europameister 96, Champions League-Sieger unter anderem mit Borussia Dortmund. Und er glaubt, die Geschichte von Marco Rose und dem BVB war gar nicht auserzählt. Mal gucken, ob wir noch ein Kapitel dranhängen. Und ein herzliches Willkommen an Andreas Schicker, der neue Vorstandssport bei der TSG Hoffenheim. Er hat zuvor Sturm Graz zum Double in Österreich und zur Champions League-Teilnahme geführt, gastieren unter der Woche in Dortmund. Und seine Meinung ist, Fußball darf nie gemütlich werden, nur dann ist man erfolgreich. War gestern die TSG in diesem Sinne zu relaxed?
Ja, ich denke, dass es keine unverdiente Niederlage war. Ich glaube, dass man zu viel Zeit auch im Aufbauspiel verbracht haben, zu wenig dann auch ins letzte Drittel kommen sind. Und wenn man dann gegen St. Pauli in Rückstand gerät, so wie es auch war, ein billiges Tor, auch ein Autoentwurf, dann ist es unheimlich schwierig auch, weil die haben dann das Spielfeld sehr klein gemacht, sehr kompakt gehalten auch. Und dann haben wir uns richtig schwer getan, auch zwingend zu werden. Und am Ende, wie ich schon gesagt habe, keine unverdiente Niederlage. Dann noch im Konter ein Tor bekommen, ist schon ein bisschen was zu tun. Aber trotzdem, die letzten Wochen waren trotzdem eine positive Entwicklung zu sehen. Gestern war sicher wieder ein Rückschlag, weil mit einem Sieg gestern hätte man schon auch in der Tabelle sich nach oben orientieren können. Weitermachen.
Sind Sie geholt worden, um unbequem zu sein?
Ja, ich bin sicher da jetzt auch in Hoffenheim, das war in Graz auch schon so, dass ich für Klarheit stehe. Und Klarheit, denke ich, ist im Fußball immer wichtig. Und wenn es im Fußball zu bequem wird, dann passiert zu wenig. Es ist ein sehr ruhiges Pflaster in Hoffenheim. Ja, aber Ruhe heißt nicht, gemütlich zu sein. Und das ist ein schmaler Grat, aber das Potenzial ist in Hoffenheim unendlich. Und das will ich einfach so gut wie es geht am Ende auch dann ausschöpfen.
Kurz und knapp hier, wir vertiefen das nachher, wenn man Champions League spielen hätte können mit Sturm Graz. Was exakt reizt dann an Abstiegskampf in der Bundesliga mit Hoffenheim?
Ich habe in der Vergangenheit schon immer auch klar kommuniziert, dass ich eines Tages nach Hoffenheim oder in die deutsche Bundesliga möchte. Hoffenheim hat sich dann gut ergeben, weil ich einfach glaube, dass man da viel bewegen kann. Und wegen dem bin ich da. Und es ist schon für mich auch ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen, deutsche Bundesliga.
Didi, warum haben die Verletzungen, die eigentlich vorher als großes Problem galten, nach deiner Auffassung Borussia Dortmund gestern sogar einen Schub gegeben?
Naja, weil sie hatten ja fast alle oder viele Spieler zur Verfügung in den letzten Wochen und das hat ja nicht wirklich für Konstanz gesorgt und funktioniert. Und wenn du halt so viele Verletzungen hast, das haben sie in Wolfsburg auch über weite Strecken ordentlich gemacht, wo sie dann unglücklich in der Verlängerung das Tor bekommen, dann hast du halt nur 12 oder 13 Lizenzspieler und die müssen dann. Ja, dann musst du diesen Spielern vertrauen und du brauchst nicht groß dir Gedanken machen, wer spielt, wie man spielt. Er hat ja auch öfter mal umgestellt, was man ihm vorgehalten hat. Und für die Spieler ist es natürlich so, wir müssen jetzt den Kahn aus dem Dreck holen. Und das haben sie gestern wunderbar gemacht, haben verdient eine sehr gute Leipziger Mannschaft geschlagen. Und ich glaube, in der Situation hat es ihnen vielleicht geholfen, weil der Trainer nicht viel überlegen musste. Und ich glaube auch, dass er vielleicht einiges gelernt hat jetzt in der letzten Woche, vielleicht den Spielern auch etwas mehr zu vertrauen.
Wie hätte denn die Geschichte mit Marco Rose und Borussia Dortmund, ist ja auch eine spannende These, weitergehen können?
Ja, dass er nicht entlassen wird. Das war ja relativ spontan und dann auch schnell passiert in einem Gespräch, wo man sich dann die Meinung gesagt hat, was ja grundsätzlich gut ist. Und dass man dann getrennte Wege geht und Marco sagt, okay, dann gehe ich halt. Ich fand das eigentlich, und das spürt man nicht wegen heute, sagt man, ja, warum ist er eigentlich als Vizemeister gegangen? Weil jetzt spürt man ja, wie wichtig es ist, in der Bundesliga unter den ersten Vieren zu stehen. Jetzt stehen sie da über ein Jahr schon nicht und der Druck ist enorm. Das war unter Marco Rose nicht so. Das heißt nur, um einfach nochmal zu sagen, du kannst doch dann noch in den Cup-Wettbewerben, vielleicht im zweiten Jahr, das besser machen. Klar sind sie da überall früh ausgeschieden. Aber im Endeffekt, glaube ich, wenn du Vizemeister wirst, Borussia Dortmund, ist das keine schlechte Saison. Und das war so ein bisschen meine Aussage. Und deswegen war ich natürlich gestern auch total heiß auf dieses Spiel, weil Marco natürlich nach Dortmund zurückkommt und es Dortmund zeigen möchte. Und darf ich das noch mal kurz? Didis These ist ja der Hammer. Weil wo ich angefangen habe, Fußball zu spielen.
Soll ich was sagen? Ist nicht das erste Mal.
Nee. Aber hat gar keiner mitbekommen. Ich habe es mitbekommen, weil die ist nämlich wirklich sehr wichtig. Für junge Spieler ist mir selber auch passiert. Ich habe ewig gewartet, bis ich spielen konnte. Und plötzlich sind alle verletzt, jetzt darfst du spielen. Und dann haben wir zu Hause gespielt. War ich gleich gefühlt Spieler, der spielt. Und da habe ich gedacht, ich bin der Größte. Zweites Spiel auswärts, Bude voll bekommen und ich war der Schlechteste. Und das ist etwas, was, glaube ich, die ein bisschen meint. Dieser Moment, junger Spieler, dann zu Hause mit den Fans, das war doch gestern eine Freude, die dann auch reinkam noch.
Ja, wenn wir jetzt schon gerade bei dem Thema sind, Tom, ist da was dran an dem, was Didi sagt?
Also einmal vielleicht noch zu Marco Rose. Was ich bemerkenswert fand, ist, was Nuri Sahin in der Pressekonferenz vorher gesagt hat. Dass er auf der Geschäftsstelle nur Gutes über Marco Rose gehört hat. Das spricht für ihn auch, dass er das zum Thema macht und da erwähnt. Das fand ich ganz stark von Nuri Sahin. Und zum anderen haben ja die jungen Leute eigentlich nicht gespielt bei Borussia Dortmund. Wenn man jetzt sich den Kader anguckt, des BVB oder die Mannschaft, die da gestartet ist gestern, da kann man nicht sagen, die waren Außenseiter gegen RB Leipzig. Trotz der ganzen
aber
Umstände.
Aber vielleicht hatten sie nichts zu verlieren.
Ja, aber sie haben ja zu Hause bis jetzt makellos gespielt. Naja. Auch gestern. Und ich war ja in Wolfsburg und fand das auch nicht so schlecht. Mhm. Aber wenn du die Mannschaft siehst, ich glaube, die würde Andreas Schicker gerne für Hoffenheim auf Platz sehen. Mit Bayer, mit Gerassi. Mhm. Die haben ja richtig Geld bezahlt. Mit Schlotterbeck, mit Schad. Ich muss sie nicht durchgehen. Da kann man jetzt nicht sagen, Wahnsinn, dass diese Mannschaft, die 200 noch was Millionen wert ist, Leipzig geschlagen hat. Klar, die Gesamtsituation, aber die gespielt haben, waren ja einsatzfähig.
Wir waren ja beide dort, auch erlebt in Wolfsburg, wie es ist, wenn man nachschieben kann von der Bank. Die Wolfsburger haben am Dienstag das Pokalspiel unter anderem deshalb entschieden. Vertiefen wir gleich. Ich will aber einmal auf die Aktualität kommen. Konkurrent im Abstiegskampf, der VfL Bochum. Ich sag jetzt einfach mal Konkurrent im Abstiegskampf, ist dabei, Dieter Hecking zu verpflichten. Hat Sie das überrascht, als Sie davon gehört haben, dass die Bochumer an Hecking dran sind?
Nein, nicht wirklich.
Oder hören Sie es jetzt das erste Mal?
Nein, ich habe schon gehört. Ich bin schon angekommen in Deutschland. Ja. Nein, ich glaube, ich bin nicht überrascht, weil ich glaube, es macht dann schon Sinn, in der Situation einen erfahrenen Mann jetzt zu verpflichten. Und ja, jeder weiß, der Dieter Hecking auch kennt, der hat, denke ich, schon alle Positionen und alles erlebt als Trainer. Darum überrascht es mich nicht und glaube, dass das, wenn es dann auch so entschieden wird, eine gute Entscheidung ist. Ja.
Kurze Einschätzung der Runde, Didi. Ich war am Dienstag mit Dieter Hecking für Sky beim Spiel gegen Dortmund. War ja so die Konstellation, die es damals im Pokalfinale auch gab. Und dann habe ich ihn auch so gefragt und juckt's noch? Ja, also ich will schon wieder. Aber da war von Bochum, ehrlich gesagt, noch nicht die Rede.
Ja, also viele Optionen hatte er wahrscheinlich in den letzten Wochen und Monaten nicht. Und ich glaube, es gibt mehr zu verlieren als zu gewinnen dort. Weil mit der Bochumer Mannschaft, ich glaube, dass da, wo sie jetzt im Moment stehen, ich glaube auch nicht, dass die Hoffenheimer ein Konkurrent sind. Die werden sich da schon irgendwann in den nächsten Wochen aus dieser Zone entfernen. Ich glaube, der 16. Platz ist das höchste der Gefühle, was sie erreichen können.
Für den VfL Bochum.
Ja, und wir haben jetzt erst 8 oder 9 Spiele gespielt. Nur es sind, glaube ich, 7 oder 8 Punkte Rückstand auf dem 15. Ich glaube, die zwei Aufsteiger sind die einzigen, die sie hinter sich lassen können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit 7-8 Punkten Rückstand eine andere Mannschaft aus der Bundesliga hinter sich lassen. Deswegen ist es natürlich eine Chance für ihn, wieder reinzukommen. Aber ich glaube, dass das unheimlich schwer wird.
Macht es Sinn für den Club?
Ja, was wäre die Alternative? Ich glaube auch, dass jetzt Erfahrung Sinn macht. Irgendwie jemand, an den die Spieler auch glauben. Aber wie Didi sagt, ja, die Ergebnisse, die Bochum jetzt abgeliefert hat, sie hatten natürlich immer ihre Momente auch in Dortmund zum Beispiel. Wer weiß, wenn sie da das dritte Tor gemacht hätten, was dann passiert wäre. Ja. Ist aber nicht so gekommen. Und was sie an Gegentoren geschluckt haben, das ist so krass gewesen jetzt. Das wird eine Mammutaufgabe für Dieter Hecking, so oder so.
Ja. So ist es. Max Zielke ist für uns online und hat natürlich auch, Max, herzlich willkommen, die Geschichte mit Hecking die ganze Zeit verfolgt. Wie ist die Reaktion darauf im Netz?
Ja, also der Name Friedhelm Funkel, der lag ja so ein bisschen schwer in der Bochumer Luft. Umso erstaunlicher finden die Leute, dass jetzt Dieter Hecking kurz vorm Touchdown an der Kastropper Straße steht. Kurz vor 16 Uhr sind die Kollegen vom Transfer-Update rausgegangen mit der Meldung. Und die ersten Reaktionen, die haben nicht lange auf sich warten lassen. Fangen wir mal ganz oben an. Der Nürnberg-Fan, da wo Dieter Hecking zuletzt in Amt und Würden war, der macht es in drei Worten. Jetzt wird's verrückt. Viele, und dieser Kommentar, der findet viel Zuspruch, hätten gerne Thomas Letsch behalten. Also da ist man noch ein bisschen gedanklich in der letzten Saison unterwegs. Ein anderer Kommentar, beim VfL aus Wolfsburg hat Hecking funktioniert. Warum also nicht auch beim VfL aus Bochum? Mit den Wölfen ist er unter anderem DFB-Pokalsieger geworden. Also das hat schon mal geklappt bei einem VfL. Und weiter geht's mit Hecking kann Feuerwehrmann. Da geht was. Was gleich bleibt für den Sieg, gibt's auch unter ihm nur drei Punkte. Und der, ja, ich sag mal, kritischste Kommentar, der meint, hilft nichts, der Kader ist unterirdisch und nicht erstligareif. Es liegt nicht am Trainer, sondern an der Mannschaft. Und natürlich interessiert uns auch Ihre und eure Meinung da draußen. Gerne mitdiskutieren unterm Hashtag Sky90.
Das war also eben die Einschätzung, die Didi auch ähnlich wiedergegeben hat. Wie siehst du's?
Also die Entwicklung in Bochum ist ein bisschen erschreckend, was die Trainerposition betrifft. Und da war auch eine Aussage dabei, Thomas Letsch hat einen guten Job da gemacht. Mhm. Ich habe dich oft gehört hier und er hat wirklich gute Spiele gemacht und
Sie
hat die Mannschaft auch,
ne?
auch gerettet. Und wenn du dann einen Trainer entlässt, dann musst du nicht nur erstmal besser sein, sondern in so einem Verein wie Bochum, der eigentlich immer gegen den Abstieg spielt, das ist ja nichts Neues, wieder erfolgreich zu sein. Dann macht es wieder Sinn, heute zu sagen, ich nehme Dieter Hecking, der hat das alles erlebt komplett, der wird jetzt keine einfachen Fehler machen, aber sportlich die Mannschaft ist Abstiegskampf pur, jetzt bist du unten und jetzt kommt das Zweite. Wie ist die Gesamtkonstellation? Markus Feldhoff ist eingesprungen, geht ja wieder in den, da geht es ja auch ein bisschen ums gesamte Team. Wir müssen ein bisschen tiefer gehen. Wie baut sich Dieter Hecking jetzt auf oder ist er jetzt der einzige Macher und Markus Feldhoff arbeitet ihm wieder zu, der kennt die Mannschaft, könnte vielleicht auch helfen. Da muss man mal ein bisschen im Detail schauen, wie Bochum sich da aufstellt, weil Sportdirektor ist auch nicht da.
Das verschieben wir mal auf die nächsten Sendungen, sondern schauen jetzt auf das, was der größte Rivale im Revier oder der größere Club bei allem Respekt vor dem VfL im Revier, Borussia Dortmund, den wir eben auch schon angetextet haben, gestern zur Wege gebracht hat. Es war viel Druck da, ohne jede Frage. Und auch Nuri Sahin, Stefan Graf, merkt im Moment, was es bedeutet, Trainer beim BVB zu sein.
Ich verstehe die Kritik. Ich verstehe die absolut.
Alarm ist ausgelöst bei Borussia Dortmund.
Da müssen wir liefern.
Schicksalstage einer Vereinslegende.
Ich wusste, als ich den Vertrag hier bei Borussia Dortmund unterschrieben habe, dass ich auch im Spotlight stehen werde und dass natürlich als Trainer ich in der Kritik stehen werde, wenn es nicht läuft. Im Umkehrschluss ist es so, wenn man dann so ein Spiel gewinnt, dann kriegt man auch viel Lob. Wie die Jungs sich aufgeopfert haben, wie mutig wir gespielt haben, das war schon sehr, sehr gut.
Gute Flanke, guter Kopfball.
Marco Rose, was hat gefehlt heute, um das Spiel zu ziehen?
Eine gute Leistung, würde ich sagen. Ich glaube, dass wir hergekommen sind, uns viel vorgenommen haben. Aber wir haben es eigentlich zu keiner Phase auf dem Platz dann auch zeigen können. Dementsprechend aber trotz 1-0 Führung.
Cesco!
Relativ schnell den Ausgleich bekommen.
Los beim Eckball. Gefährlich! Maxi Bayer, erstes Tor für Borussia Dortmund.
Das war sein 12. Pflichtspiel für Borussia Dortmund. Ein deutscher Nationalspieler, junger Bursche. Da muss man wirklich auch der, wie der vernichtet wurde, das ist der Wahnsinn. Und für den freut es mich extrem.
Nochmal Maxi Bayer. Druck hochhalten. Geh rein!
Tor des Willens.
Warum nicht häufiger so wie heute Abend?
Ja, die Frage ist berechtigt.
Das Spiel ist aus.
Guckt euch das an.
Das muss natürlich der Standard sein, auf dem wir auch zukünftig spielen wollen. Und mit der Leidenschaft, mit der Aggressivität.
Emre Can, Sie mussten in den letzten Wochen viel erhalten für das, was nicht funktioniert hat beim BVB. Wie hat sich das für Sie angefühlt?
Nicht schön. Am Ende bin ich auch nur ein Mensch. Ich versuche Leistung zu bringen. Es klappt nicht jede Woche, klappt nicht in jedem Spiel. Ich habe Fehler gemacht, ich habe keine guten Spiele gemacht, das weiß ich. Und ich kann mit Kritik umgehen, aber wenn es unter die Gürtellinie ist, dann damit kann ich halt nicht umgehen. Und es war ein bisschen unter der Gürtellinie.
Ein Sieg wie ein Befreiungsschlag in der Situation.
Durch solche Spiele wächst was zusammen und wir brauchen gemeinsame Erlebnisse. Jetzt kann ich sagen, Jungs, seht ihr?
Vielleicht wird man rückblickend sagen, das war der Gamechanger in der Saison.
Die Erleichterung gestern in Dortmund war greifbar. Waren Sie, Herr Schicker, überrascht davon, dass Borussia Dortmund in dieser so schweren Situation so abgeliefert hat?
Ich war wirklich sehr gespannt auf die Partie. Ich habe das nachher noch im Stadion in Hoffenheim verfolgt. Und am Ende bin ich schon auch bei der These vom Didi. Es ist wirklich oft so, wenn dann zu Beginn der Saison sind viele Spieler auch in der was schon länger dort sind und dann aufgrund von Verletzungen kommen dann so die Neuen auch rein, die bringen dann schon auch einen frischen Wind und das war gestern dann auch irgendwo spürbar und in Dortmund geht es halt dann auch sehr schnell, dass wenn die ersten Spiele nicht so sind, wie sie das alle erwarten, dann hat man sehr schnell auch irgendwo den Stempel gleich oben und das war gestern dann schon eine sehr beeindruckende Leistung, finde ich auch, welche Energie das auch dann die Mannschaft verspürt hat, war schon beeindruckend dann, weil natürlich auch Leipzig gefühlt schon das Momentum auf seiner Seite hatte, aber verdienter Sieg und bin auch gespannt jetzt auch, weil am Dienstag werde ich auch meine Blicke nach Dortmund setzen. Weil
gegen ihre alte Mannschaft, gegen Sturm Graz, was erwartet den BVB dort?
Ja, schon eine sehr, sehr intensive Mannschaft, die was in die Champions League natürlich auch schwer reingekommen sind. Aber das muss man auch richtig einordnen. Und wie die Auslosung war, war das schon so das Highlight aus Sturm Graz-Sicht in Dortmund dann auch zu spielen. Wird eine schwierige Aufgabe aus Grazer Sicht. Wenn da die Welle kommt, die Wucht auch, dann wird es nicht einfach. Aber wer weiß dann, wenn sie einen kompakten Auftritt hinlegen, warum nicht?
Man weiß ja auch, wie launisch der BVB ist. Und deshalb, Tom, die Frage, war das jetzt gestern nur ein Durchatmen oder war das die Wende, der Gamechanger, wie Wolfuß gesagt hat?
Ja, kann gut sein, weil sich die Situation extrem auf dieses Spiel zugespitzt hat und fokussiert hat nach dem Pokal aus. Es muss der Gamechanger letztlich sein, weil in Dortmund wird nichts anderes erwartet. Aber letztlich müssen sie es auswärts beweisen. Sie müssen dann in Mainz, in den nächsten Spielen, die kommen auswärts, zeigen, dass sie das auch hinkriegen, dass sie die Klasse haben. Ich glaube, da müssen wir hier am Tisch keinen überzeugen, was die Einzelspieler angeht oder auch was die Mannschaft angeht. Aber dass sie das auswärts, ich glaube 4 Niederlagen sogar mit Real in Folge auswärts, das ist schon heftig und auch für Dortmund ungewohnt.
Es war Real, es war Augsburg,
Union,
und es war Wolfsburg.
Und Union.
Okay, also jetzt aber dann 3 Pflichtspiel-Niederlagen in Folge, so gesehen 4 auswärts.
Pokal,
dann sogar.
Das stimmt, also das ist dann schon eine Menge.
Man muss ja richtig aufpassen, wenn du mit am Tisch sitzt.
Und Stuttgart haben sie auch noch 5 bekommen auswärts. Das war sicherlich auch so ein bisschen, da kippte das in die falsche Richtung. Das werden sie in Mainz zeigen müssen.
Ich glaube, es ist sehr wichtig, jetzt mal zu erwähnen, was jetzt gerade passiert, Heim- und Auswärtsprobleme. Wir haben das selber beide auch erlebt. Ich habe es erlebt zum Beispiel auch mit Dortmund. Wir haben zu Hause die Spiele gewonnen, auswärts immer verloren. Und wir hatten kein Team damals, Mitte der 90er, bevor wir dann später alles gewonnen haben. Und ein wenig, das würde ich jetzt mal hier reinwerfen in die Runde, glaube ich, dass wenn alle fit sind, ist es schwierig für Sahin im Moment die erste Elf zu finden. Und weil aber eben auch alle spielen wollen, und es sind ja nur 18, wir haben auch gerade den Kader uns angeschaut, ist relativ dünn, dann will natürlich jeder spielen. Aber jetzt gestern, Pascal Groß geht nach rechts, dann spielt er da, weil kein anderer da ist. Emre Can geht in die Innenverteidigung, dann spielt er da. Wenn alle da sind, sagt er, ich bin der Sechser. Und Groß sagt, aber ich bin's doch. Und dann kommt ein Matcher, ich bin's doch. Und dann kommt Sabitzer, ich spiele nicht mehr links. Das ist doch aber die Situation in Dortmund.
Aber ist es denn nicht die Aufgabe des Trainers, dann für Entscheidungen zu sorgen? Anders formuliert, es gibt durchaus Leute, die sagen, er wolle es dann zu vielen
recht machen.
Da gehe ich jetzt gar nicht mal so tief, sondern es geht um diese Grundsatzkonstellation. Bei Dortmund gibt es Konkurrenzkampf und dann musst du eine Achse schaffen, dann musst du es hinbekommen mit den Spielern eben auch, die die Mannschaft führen, Hummels, Reus weg. Da gibt es ja ganz viele Themen, die dafür gesorgt haben, dass seit Jahren das jetzt so ist. Und deshalb glaube ich, ist es gerade für so einen jungen Trainerschein dann schwierig, diese Konstellation aufzubauen. Ich bin aber nicht Didis Meinung, ich glaube, er kann das schaffen. Weil es im Endeffekt ein ehemaliger Spieler ist, der auch weiß, wie sich jeder Spieler fühlt in diesem Moment.
Didi hat das, glaube ich, noch gar nicht so geäußert.
Nee,
oh, Entschuldigung, nee, habe ich mich vorweggenommen.
Ich bin weit davon entfernt. Jetzt, gestern, das war beeindruckend, kein Thema. Also mit der Rumpfmannschaft, aber wie gesagt, ich glaube, es hat ihnen irgendwo geholfen, dass sie nur 12, 13 Lizenzspieler hatten, weil die mussten ja dann. Und denen musste er das Vertrauen geben. Und die Heimbilanz bisher sehr gut, nur darf man nicht vergessen, dass sie gegen Frankfurt großes Glück hatten zu Hause und gegen Bochum zur Halbzeit 0-2 zurück waren. Ja, und sie haben natürlich einige wirklich katastrophale Auftritte. Die erste Halbzeit Union oder das ganze Spiel in Stuttgart verloren. Und es war einfach schon zu oft. Und ich glaube, was Steffen sagt oder was man hört, dass er es zu vielen recht machen will, den Beweis ist er schuldig. Ich traue es ihm auch zu. Nur, alle sagen, er ist fachlich sehr gut und ich glaube, dass jeder erleichtert war und jeder hat sich für ihn gefreut. Weil wenn er beim Interview steht, auch nach Niederlagen, macht das mit einer Gelassenheit und mit einer Bodenständigkeit und mit einer Sympathie, die wirklich beeindruckend ist. Ja? Wie er da immer wieder das Gesicht bewahrt und sich vor die Mannschaft stellt. Nur, was seine Aufgabe ist, ist nicht den Spielern jetzt irgendwas beizubringen, dass er fachlich gut ist. Das ist, steht außer Frage, weil er ein hervorragender Fußballer war und das Spiel verstanden hat. Nur, er muss eine Mannschaft führen. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Er ist kein Co-Trainer mehr, er ist jetzt der Chef.
Aber das ist ihm doch gestern gelungen.
Ja, aber wie oft ist es ihm nicht gelungen in dieser Saison? Und das musst du natürlich vom Start weg machen, weil du natürlich vom ersten Tag, vom ersten Spiel bei Borussia Dortmund Druck hast. Und den Beweis, dass er eine Mannschaft führen kann, den ist er schuldig. Und wenn er dann 18 oder 20, wie Steffen sagt, dann muss er Entscheidungen treffen, ja? Und wir haben letzte Woche war die Diskussion, ich weiß nicht, wie er hier war, du musst ab und zu mal ein Drecksack sein. Ich glaube, das ist er nicht.
Peter Niemeyer.
Genau, das ist er nicht. Und du musst aber unpopuläre Entscheidungen treffen. Und dass er das machen kann, aber im Sabitzer, oder hat er ja gemacht unter der Woche, aber dass er dann Spielern mal sagt, 2, 3, 4 Wochen, dass sie nicht spielen, den Beweis ist er schuldig, weil es war einfach zu oft, es waren zu viele Spiele oder zu viele Halbzeiten bisher. Er hat nach dem Stuttgart-Spiel gesagt, ich will dieses Gesicht nicht mehr sehen. Und das Gesicht haben wir nach dem Stuttgart-Spiel, glaube ich, 4 oder 5 Mal gesehen. Zumindest teilweise oder in einer Halbzeit. Und den Beweis, dass er eine Mannschaft führen kann, den ist er schuldig.
Ja, gut, der muss ja den Kanäle erst in den kommenden Wochen antreten, weil die Spiele
ja, ja natürlich. Erst kommen. Nur du kriegst natürlich nur begrenzt Zeitpätig, weil du hast ja, wenn er gestern verloren hätte, weiß ich nicht. Ja. Natürlich haben alle gesagt, nee, das ist unser Trainer. Wenn er gestern verloren hätte, weiß ich nicht, wie sie entschieden hätten.
Aber das so,
was glaubst du denn? Ja, ich meine, die Bekenntnisse waren ja sehr eindeutig. Na,
natürlich, nur wenn du gestern 3 oder 4-0 verlierst, dann hätten sie mit Sicherheit sich zusammengesetzt und gesagt, du wird das besser. Das ist jetzt hypothetisch, darüber zu sprechen. Nur den Beweis, dass eine Mannschaft führen kann. Und da geht es nicht ums Fachliche oder um gutes Training zu machen. Er hat eine Mannschaft zu führen.
Also er braucht die Persönlichkeit, die Autorität, um diese Mannschaft zu führen.
Das stimmt auf jeden Fall und das werden wir dieses Jahr beobachten. Aber ich finde, so vom Zeitstrahl muss auch der BVB so planen, dass er ihm nicht nur 2 Monate gibt, ja, mit Pflichtspielen. Und ich hoffe auch, dass das intern so stattfindet. Weil jetzt Woche für Woche in den Frage zu stellen, weil er unentschieden irgendwo spielt oder nicht gewinnt.
Hat der Verein ja auch nicht gemacht.
Ist aber ganz wichtig, dass es auch intern so ist, dass der Sahin sich sicher fühlen kann. Weil sonst kannst du nicht erfolgreich arbeiten. Da bin ich fest von überzeugt. Wenn man überlegt, wie oft der Terzic trotz, wir wissen ja alle, Champions League Finale, Platz 2, wie oft da kritisch über Terzic. Und wenn das alles so stehen bleibt, dann wabert das immer weiter. Da muss die komplette Rückendeckung kommen und dann glaube ich auch, dass der Nuri Sahin das schaffen kann, mit mehr Auswahl, vielleicht der Satz noch, es war schon extrem dünn, wie der Kader zusammengestellt ist. Weil du musst ja auch sehen, bei Dortmund, da saßen jetzt in Wolfsburg, ich musste die Liste wirklich intensiv durchgehen, wer da auf der Bank sitzt. Die jungen Spieler, die bei Dortmund spielen, die müssen halt auf höchstem Level performen. Bei Dortmund schaffen das im Prinzip Weltklasse-Spieler, da die Lücken auszufüllen. Die haben sie aber jetzt nicht reihenweise auf der Bank. So ein Bellingham, so ein Sancho, die sich da entwickelt haben, die sind Weltklasse. Aber das hat Dortmund nicht. Und das ist, glaube ich, in der Kaderplanung auch für Nuri Sahin, das macht er nicht zum Thema, aber schon sehr, sehr, sehr dünn.
Na gut, man hat gestern schon gemerkt, dass ihn das beschäftigt. Auf der anderen Seite, welcher Kader kann 8, 9, 10 Ausfälle dieser Art auffangen? Aber natürlich, dünner Kader ist ein Thema. Wie haben Sie das gehandhabt bei Sturm? Christian Ilzer, der Erfolgstrainer. Haben Sie den auch in schwächeren Phasen, die es gar nicht so viel gab, gestützt? Oder wie schafft man es als Manager, dem Trainer das Vertrauen auch intern so zu vermitteln, dass er das dann auch leben kann?
Ich glaube, wenn man alle drei Tage spielt, ich glaube, dann musst du in meiner Position den Trainer stützen. Ja? Und das funktioniert so, dass man tagtäglich mit ihm sich austauscht. Ja? Und natürlich auch zum Teil auch ihn in die Kaderplanung auch mit reinnimmt, um eben auch die Personalien durchzudiskutieren. Und dann werden Entscheidungen getroffen und dann geht man gemeinsam so in die Saison. Und das war in Graz ja, sehr, sehr gut. Das hat gut funktioniert. War sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Und natürlich war es am Ende so, dass man in der Liga sehr viel gewonnen hat. Und international haben wir gewusst, dass es aus Sturm Graz schwierig wird. Und das haben wir, glaube ich, auch immer im gesamten Umfeld intern, aber auch nach außen, denke ich, gut eingeschätzt und dann auch gut kommuniziert und nach außen dann auch so den Medien weitergegeben.
Max, wie wird Şahin jetzt bewertet? Also hat der Sieg gestern, wir haben ja ein Voting laufen, seine Position verbessert?
Wir haben die Möglichkeit, ein Vorher-Nachher zu machen. Also vor Leipzig und nach Leipzig. So sah das Stimmungsbild vor Anstoß 18:30 am Samstagabend aus. Schafft Şahin Dortmund, war die Frage. 23% haben gesagt, ja, das schafft er. Eine große Mehrheit von 77% hat gesagt, nein, das schafft er nicht. Und dann haben wir gesehen, was während dieser 90 Minuten passiert ist. Und da dachte ich eigentlich, okay, jetzt muss das ja ein bisschen kippen. Deswegen haben wir heute nochmal gefragt, war das die Trendwende für Şahin beim BVB? Und wir sehen, die Zahlen verändern sich wirklich nur marginal. Also wo eben noch die 77 bei nein stand, steht jetzt die 74. Ja, sagen 26%. Also da hätte ich schon gedacht, dass die Veränderung ein bisschen größer ist. Und nicht nur Nuri Şahin stand besonders im Fokus bei diesem Spiel, sondern natürlich auch sein Kapitän Emre Can. 63. Minute haben wir mal rausgesucht, exemplarisch für den neuen Can, für den Can, der er selber, glaube ich, auch sein will. Das ist nicht der aus dem Real Madrid-Spiel, der den Sprint abbricht gegen Vinicius Junior, sondern der durchzieht gegen Lois Openda, sich selber nochmal aufs Wappen klopft. Ich glaube, er war sich selber auch darüber im Klaren, dass da sehr viele Augenpaare auf ihn gerichtet sind. Und das wird auch gutiert im Internet. Das Interview, was er danach gegeben hat, ist viral gegangen, wo er sagt, da war viel unter der Gürtellinie, was ihn persönlich auch getroffen hat. Einer schreibt das Interview danach sehr ehrlich und auch selbstkritisch. Vielleicht ist er am besten, wenn er in Zukunft in der Innenverteidigung aufläuft. Und wenn wir mal eine Spalte drüber schauen, auch da sehen wir wieder das Wort Innenverteidigung. Und um das Ganze abzurunden, Emre Can als Innenverteidiger sieht ein Nutzer so, Sergio Ramos, also der Ruhrpott Ramos, Emre Can. Vielleicht hat er seine Position jetzt gefunden.
Gut, ist natürlich eine ganz hohe Messlatte. Klar ist, dass das Spiel von Emre Can dann besser wird, wenn er es einfach interpretiert, so wie er das gestern auch als Innenverteidiger gemacht hat. Steffen, zu deiner Zeit war Social Media noch kein Thema. Es gab Kritik, klar. Aber das, was wir heute da zum Teil erleben, ist ja schon sehr, sehr heftig. Wie kann ein Spieler unter solchen Umständen, so wie Can, der das dann gestern sehr ehrlich, sehr emotional geäußert hat, Leistung bringen, ist das eine, aber auch damit für sich umgehen, das ist das andere.
Ja, das muss ja jeder persönlich lernen. Das mussten wir ja auch wenn wir ein bisschen die ältere Generation sind. Dann gibt es Menschen, die kritisieren dich für eine falsche Aussage, von meiner Seite als Co-Kommentator oder Emre jetzt als Kapitän, der dort dann böse beschimpft wird. Natürlich gefällt das keinem, aber das machen diese Menschen dort. Und dann schaue ich, hab ich dann gesagt, wie kann ich damit umgehen? Schaue ich mal, ist da ein Häkchen drin? Ist da wichtig, ist das ein Tom Bartels, der sagt, ich bin blinder Co-Kommentator oder nicht? Das ist viel wichtiger. Schau dir genau an, wer dort diesen Shitstorm oder diese negativen, bösen Beleidigungen sagt. Die sind es auch nicht wert, registriert zu werden. So musst du das dann sehen. Aber wenn jetzt ein Tom Bartels sagt, Steffen, du musst so und so kommentieren beim nächsten Mal. Das ist wichtig. Das wäre die Einordnung. So habe ich es für mich gemacht. Und gleichzeitig gehört es mit dazu. Aber ist es eigentlich richtig, dass man sagt, gehört dazu? Diese Leute, die andere Menschen unter der Gürtellinie beschimpfen, da möchte ich die mal sehen, wenn das denen passiert. Das gehört da eben nicht hin. Und gleichzeitig wissen wir aber, es wird gemacht. Kann man da irgendwas gegen machen? Ich glaube nicht.
Schwierig. Es ist im Moment einfach Teil des Ganzen. Ob es dazugehört, darüber kann man streiten. Aber es ist im Moment eben einfach Teil einer Realität. Und
extrem wichtig, damit auch die Spieler vorzubereiten, was passieren kann. Ja? Viele Spieler heute, die kommen halt, du kommst ja in die Bundesliga oder in die großen Ligen, weil du irgendwas richtig gemacht hast. Und das über viele Jahre. Du kriegst eigentlich nur Lob. Und auf einmal stehst du im Auge von irgendwelchen Shitstorms. Das erleben wir Kommentatoren ja auch. Ja? damit umgehen zu können, das ist wirklich nicht so einfach. Und ich weiß, hat ja der Emre Can sogar mit dieser Erfahrung, und ich sehe den überhaupt nicht so kritisch wie viele, finde, dass er das zum Beispiel bei der Nationalmannschaft fantastisch gemacht hat. Nicht nominiert, nachnominiert und Leistung gebracht, abgeliefert, großartig. Und ich weiß nicht genau, wo das herkommt. Wahrscheinlich Dortmund ist irgendwie eine Reizfigur geworden. Aber damit umzugehen, das ist sicherlich auch für Hoffenheim, für alle ein Thema. Ja?
Wie machen Sie
das? Das Spiel auch vorzubereiten.
Ich denke, dass es auch wichtig ist, dass man auch schon in die Akademie reingeht, um die Spieler dann auch dahingehend vorzubereiten, weil es ist einfach so, dass es teilweise total unter die Gürtellinie schon geht und am besten ist natürlich, wenn man es schafft, dass man es total ausblendet. Das ist natürlich in Zeiten wie diesen schwierig, weil jeder Junge hat natürlich die Social-Media-Accounts, wo er da nachliest, und das bekommt man dann zugespielt. Aber man muss die Jungs am Ende des Tages darauf vorbereiten. Aber ich habe da auch absolut Verständnis für Emre Can, wenn er sagt, das ist zu weit. Das macht dann auch mit einem was. Das ist nicht einfach. Und darum denke ich, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man die Jungs gut vorbereitet.
Didi, durch deine Aussagen polarisierst du auch. Du bekommst auch was ab. Bist, so wie ich das wahrnehme, ein relativ hartgesottener Typ. Wie gehst du damit um?
Wenn einer unter dem Deckmantel der Anonymität mir was schreibt, tangiert mich das nicht. Also mich belastet das überhaupt nicht. Und wenn du das nicht verträgst, dann darfst du dich auf diesen Foren nicht bewegen. Ja, und was man natürlich bei den Spielern sagen muss, ich glaube, er hat sich eher auf die Aussagen von ein, zwei Leuten bezogen, also nicht, was im Netz passiert, sondern was Leute über ihn im Fußballbusiness gesagt haben, der Emre Can. Und wenn ich bei Tom...
Worauf spielst du da an?
Ja, es wurde ihm ja die Bundesliga-Tauglichkeit abgesprochen von Leuten und da waren Sachen dabei, die wahrscheinlich, wie er sagt, unter der Gürtellinie waren. Das war persönlich und da soll es immer um die Sache gehen. Und ich bin da bei Tom. Es ist ja bei Dortmund so, wenn die ein Tor kassieren, ist der Can schuld, genauso wie der Upamecano in München schuld ist. Ja. Mhm. Und ich glaube nicht, dass er ein zentraler Mittelfeldspieler ist. Ich würde ihn gerne hinten sehen. Ist die Konkurrenz groß oder rechts? In der Mitte ist er mal etwas zu hektisch. Vielleicht kriegt er das irgendwann geregelt oder hin.
Wo siehst du ihn denn?
Bitte?
Wo siehst du ihn?
Ja, entweder hinten oder rechts.
Also als Innenverteidiger, so wie eben angesprochen.
In Liverpool hat er eine gute Phase, da haben sie hinten mit 3 gespielt, hat er rechts hingespielt. Mhm. Ja, aber dann hat er das Spiel vor sich, was ihm, glaube ich, hilft, weil es natürlich einfacher ist, wenn du das Spiel vor sich hast. In der Mitte ist er mal ab und zu wenig diszipliniert, hält den Ball zu lang und etwas zu hektisch. Aber das ist was anderes. Dass er ein hervorragender Spieler ist, steht außer Frage. Nur, was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist, dass viele Spieler diese Netzwerke nutzen, um ein paar Euro nebenbei zu verdienen. Ja, das heißt, du kannst, you've got to take the good with the bad. Du kannst nicht hier sagen, nee, wenn ich hier einen Ausrüst habe oder einer, wenn ich einen Post schicke, kriege ich Betrag X. Und auf der anderen Seite beschwere ich mich, wenn ich dann einen Shitstorm bekomme. Das heißt, die Wahrheit ist da irgendwo mittendrin. Und wenn dich diese Sachen belasten, dann darfst du dich auf diesen Foren nicht bewegen. Und ich werde als aktiver Spieler, ich weiß nicht, ob ich mich da bewegen würde. Möglicherweise, aber ich würde natürlich nicht lesen, was die Leute schreiben, weil du natürlich weißt, aber es ist natürlich einfach für jemanden zu Hause, anonym da was zu schreiben. Aber wenn dich sowas belastet, wie es der Steffen sagt, also ich kann darüber nur schmunzeln. Und wenn es bei Beleidigungen bleibt, dann ist das...
Also du kannst selber darüber schmunzeln, aber nicht darüber schmunzeln, dass ein anderer sagt, es belaste ihn.
Nee, um Gottes Willen. Nein, wenn es ihn belastet, aber dann darf er das halt nicht lesen. Nur wenn das dann, es gibt ja dann auch Bedrohungen. Also ich war selber mal bei der Polizei wegen einer Sache, wo mir gesagt wurde, das musst du verfolgen. Nur es ist natürlich unheimlich schwer, wie die Gesetze im Moment sind, diese Leute länger zu verfolgen. Das sind dann Fake-E-Mails.
Hat man den bekommen oder die?
Nee,
Fake-Accounts,
nee.
Alles.
Das war dann einen Tag zu spät, weil anscheinend, du kannst es in anderen Ländern bis 2-3 Monate weiterverfolgen. In Deutschland sind es, glaube ich, nur 7 Tage. Mhm. Das heißt, du musst da relativ schnell sein. Und es wurde dann herausgefunden, von welchem Sendungsmast das geschickt wurde, wo das herkam. Aber du konntest nichts machen. Aber wie gesagt, das gehört anscheinend heute dazu, ohne dass ich das natürlich gut heiße. Aber es ist natürlich einfach für jemanden anonym, da Leute zu beleidigen, zu beschimpfen. Und wenn es dabei bleibt, dann,
Gut, aber Respekt an Emre Can. Gestern hat eine sehr solide Leistung abgeliefert, so wie in Wolfsburg im Pokal auch schon. Schauen wir noch mal einmal ganz kurz aufs Sportliche. Wir wollen noch mal die Erleichterung transportieren. Gestern bei Sebastian Kehl.
Wir glauben an uns, wir glauben an diese Mannschaft, an das, was wir uns hier aufbauen. Wir wissen, dass wir zu Hause gut sind und wir haben Leipzig geschlagen. Die haben immerhin 19 Spiele in Folge nicht verloren.
Warum nicht häufiger so wie heute Abend?
Ja, die Frage ist berechtigt. Wir werden uns das natürlich auch anschauen und zum Vorbild nehmen und in dieser Entwicklung auch den nächsten Schritt machen müssen. Ich glaube, dass es in Wolfsburg auch ein Schritt nach vorne war. Am Ende sehr, sehr unglücklich, aber nochmal, heute total verdient. Aber das muss natürlich der Standard sein, auf dem wir auch zukünftig spielen wollen. Und mit der Leidenschaft, mit der Aggressivität und auch dann mit der individuellen Klasse.
Stärkt dieser Sieg den Trainer?
Stärkt uns alle. Und natürlich brauchen wir am Ende Siege, um ein bisschen mehr Ruhe reinzukriegen in den ganzen Laden. Jetzt haben wir am Dienstag hier Champions League, es geht direkt weiter. Und Siege helfen für alle.
So ist das. Und Steffen Freund hat erlebt, wie emotional das in Dortmund ist. Ja. Würde bei einem schlechten Ergebnis aus Dortmunder Sicht gegen Graz die Diskussion über Sahin zumindest extern gleich wieder losgehen?
Na, extern kannst du es nicht aufhalten. Also das haben wir ja auch gerade auch diskutiert. Intern siehst du, da ist Ruhe, da weiß man.
Und das,
man
hat sich das auch, glaubst du auch so?
Hundertprozentig. Aber da wird aber intern besprochen. Also ich kenne die meisten ja persönlich.
Was
da.
Mit
also
Sammer
Matthias
gespielt.
Als Externer, aber wenn der da reingeht in die Gesprächsrunde, dann raucht es. Genauso, glaube ich, wie es auch sein muss in Hoffenheim, intern. Da darf kein Wort rauskommen, da muss man gnadenlos auch sagen, was passiert gegen Leipzig, müssen wir reagieren, welcher Trainer ist auf dem Markt. Das muss da passieren. Aber das darf natürlich keiner nach außen weitergeben. Und dann ist doch klar, dann hast du Sebastian genau dazwischen, der gerne Lars Ricken geworden wäre. Der ist jetzt neuer CEO und dahinter ist Watzke, der sowieso den ganzen Laden nach wie vor führt. Also im Endeffekt ist da auch eine Dynamik drin in der Gruppe. Aber ich habe lieber sportliche Kompetenz mehr als zu wenig im Verein.
Aber es gibt ja auch die These, dass es vielleicht ein Alpha-Tier in Anführungszeichen zu viel sein könnte. Anders formuliert ist es für einen Kehl, auch vielleicht für einen Ricken, gar nicht so leicht, sich zu behaupten, wenn du weißt, da oben auf der Tribüne sitzen immer die gestrengen Sammer und Watzke mit
kann
all ihrer
ja
Kompetenz.
Kann ich extern jetzt sagen, ja, ist ja klar. Wenn du dann dort in der Gruppe bist, das sind wirklich wundervolle Jobs, da musst du auch eine bestimmte Dankbarkeit zeigen, dass du dort für so einen großen Verein diese Verantwortung übernimmst. Und das machen sie, aber Hans-Joachim Watzke ist derjenige, der in Dortmund sagt, wo es lang geht. Nach wie vor, also das glaube ich, ist doch relativ offensichtlich. Und dann jemanden nachzuholen, das heißt, weil er auch etwas älter wird, ja, ist doch logisch. Aber wenn es weiter schief geht, ist doch klar, dass er wieder eingreift. Fragen wir mal Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Ja, die machen doch genau dasselbe.
Aber es ist interessant. Also es heißt ja immer, er gebe Ricken, Kehl und so weiter im Grunde weitgehend freie, ja, Hand. Aber du bist der Meinung, im Grunde ist er immer noch derjenige, der die Dinge entscheidet oder zumindest die Fäden in der Hand hat.
Er wird gefragt. Und ich glaube, dann kommen ja die Momente, wo dann er auch mal sagt, Lars, das sehe ich anders. Aber das ist doch gerade das, was wir wollen. Also ich sehe das gar nicht so negativ, wie es die Medien dann darstellen. Weil wenn Lars Ricken sagt, oh, wir müssen Sahin entlassen, wir haben gegen Leipzig gerade verloren. Na, da sollte er schon Hans-Joachim Watzke fragen und dann auch bitte alle zusammenholen, um das auch zu diskutieren. Weil die Konsequenzen muss ich ja zu Ende denken. Dafür bin ich in diesen leitenden Funktionen. Die müssen Sie alle oder du entscheiden, wie es in Hoffenheim weitergeht. Und dann hast du auch die Verantwortung dafür und dann bist du doch dankbar, wenn ich ein, zwei habe an meiner Seite, die das schon erlebt haben.
Nee, ich sehe es genauso. Und es gab ja wohl einige Elefantenrunden in den letzten Wochen, wo er nicht vor Ort war, weil er natürlich mit der DFL, mit dem DFB eingebunden ist. Er hat andere Sachen zu tun. Aber natürlich hat er da noch ein Wort mitzusprechen. Nur, wenn ich den Lars Ricken sehe, ist ein wunderbarer Junge und der hat das super gemacht in der Akademie, wird jetzt da reingehoben. Aber da bin ich doch froh, dass ein Watzke und ein Sammer da sitzen, weil natürlich die Kameras auch mal auf die gehen. Weil natürlich, man hat das ja jetzt gesehen, ein Kehl wollte den Job machen, hat den Vertrag jetzt, glaube ich, noch nicht verlängert. So eine, und der Verein hat ja eine wahnsinnige Wucht, vielleicht mehr als jeder andere Verein in Deutschland. Das kann dich erdrücken. Und deswegen ist es ja gut, dass du da noch ein, zwei Schultern hast oder vier Schultern, die vielleicht den Druck etwas wegnehmen. Ja, ob das ein Sammer ist oder ein Watzke. Das heißt, ich bin da auch bei Steffen, da muss man irgendwo dankbar sein, dass die noch da sind. Weil wenn ein Watzke oder ein Sammer nicht da wären oder nicht mehr, dann sitzt du da alleine und du weißt, das ganze Stadion schaut auf mich, ganz Fußball-Deutschland schaut auf mich und ich bin derjenige. Und so hat er Leute, die ihm natürlich beiseite stehen und auch immer wieder Rat geben können, was, glaube ich, wenn du neu im Job bist, unbezahlbar ist.
Ich sehe das genauso. Zumal der Verein nicht zu vergleichen ist jetzt mit Freiburg, Heidenheim, wo es ganz schlanke Strukturen gibt und wo zwei Leute entscheiden. Dafür ist der Club zu groß. Die erreichen Champions-League-Finals und sind in drei Wettbewerben unterwegs oder können um Meisterschaften und Pokale mitspielen. Und welche Summen da bewegt werden, auch im Transferbereich. Ich glaube, da ist Lars Ricken auch gut beraten, wenn er noch hier und da schaut und sich Rat holt. Und das macht er auch. Und deswegen, glaube ich, passt das in Dortmund so. Und wenn sie jetzt Auswärtsspiele auch noch gewinnen, dann kommt ein bisschen Ruhe rein.
Genau. Gleich fragen wir nach, wie sich das Ganze in Hoffenheim gestaltet. Und sprechen auch über Eintracht Frankfurt, die im Moment mit ihrer geballten Offensivpower diese Liga verzaubern. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und sprechen über Eintracht Frankfurt mit den großartigen Stürmern Mamouche und Ekitike. Ich habe sie auch beide. Ich habe sie auch am Mittwoch im Pokal gesehen. Sie waren Verteidiger.
Stimmt, ja.
Wie ungern hätten Sie gegen, oder was hätten Sie gegen einen dieser beiden unternommen? Sagen wir es mal so rum. Mit fairen Mitteln natürlich.
Grundsätzlich hätte ich gegen beide nicht gerne gespielt. War linker Verteidiger, und ich glaube, beide Spieler sind sehr trippelstark, war immer wieder in den Rücken weg, und das ist als Verteidiger immer unangenehm. Und hätte schon Mittel gefunden dann am Ende. War schon auch ein harter Verteidiger, aber...
Okay, wie hätten die Mittel ausgesehen?
Ja, natürlich, das sind beide aus meiner Sicht Top-Spieler und sind am Ende auch nicht aufzuhalten.
Für die jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauer, Steffen Freund war auch nicht immer ein Feingeist auf dem Platz, wenn ich das mal so sagen
gespielt.
Darf.
Bitte? Immer den Ball gespielt.
Genau. Nach deiner Wahrnehmung jedenfalls. Genau. Und gestern haben die beiden eben angesprochenen gegen den VfL Bochum. Aber nicht nur diese beiden, Hansi Küpper, mal wieder zugeschlagen.
Eintracht Frankfurt zerlegt den VfL Bochum in einem denkwürdigen Bundesligaspiel. 9. Minute das 1:0 durch Ekitike. Und es ging weiter, 18. Minute Mamouche, dem in diesen Wochen alles gelingt. 2:0 per Freistoß. Knauf nimmt den Ball auf nach Abwehrfehler. Passlack 3:0 für die Eintracht. Und in der 32. Minute Brown mit seinem Debüttor 4:0. Aber die Bochumer kamen ein bisschen zurück vor der Pause. 4:1 durch De Witt. Zweiter Durchgang. Hofmann mit dem 4:2. Sollte Bochum etwa noch mal kommen? Nee. Dahoud mit dem 5:2 in der 61. Minute und in der 66. Usun. Auch er mit seinem Bundesliga-Debüttor, der Schlusspunkt dann von Ekitike. Frankfurt gewinnt 7:2.
Wir sind wieder da und haben jetzt die Frage, ist dieses Duo, Max, das Beste möglicherweise in der Wahrnehmung der Zuschauerinnen und Zuschauer der Bundesliga?
Ja. Das kann man so sagen. Sagen zumindest 73% derer, die wir gefragt haben. Bei Instagram läuft diese Abstimmung nach wie vor. 27% sagen nein. Da würde mich gerne mal die Meinung interessieren, wer denn dann? Also mir fallen aktuell keine zwei, kein Tandem ein, das besser ist, das besser knipst. Der eine 17 Scorerpunkte, der andere 6 zusammen mit Hugo Ekitike. Macht 23 nach 9 Spieltagen. Ist eine Wucht.
Definitiv, aber das können wir jetzt nicht klären, weil wir die Leute nicht fragen können. Also vielleicht liegt es daran, dass sie bei den Bayern beispielsweise von 3 Angreifern ausgehen. Aber die beiden sind schon wirklich top. Tom, was zeichnet die aus? Was macht die beiden so stark?
Ich glaube, dass Frankfurt sich ja im Laufe der letzten Saison so ein bisschen dahin entwickelt hat, so zu spielen, dass die Stärken der beiden rauskommen. Die sind ja nicht neu gekommen, sondern sind schon da. Mamouche letztes Jahr auch schon gut. Ekitike hat sich dann Richtung Saisonende in den Fokus gespielt.
Mit steigender Fitness.
Und er spielt ja inzwischen eigentlich immer mit 2 Spitzen, nachdem er letztes Jahr ganz lange mit einer gespielt hat. Und ich glaube, Frankfurt ist ja jetzt keine Mannschaft, die wahnsinnig über Ballbesitz kommt, sondern die spielen auch sehr schnell, die schalten sehr schnell um. Und die beiden haben Tempo, die haben alles, was man vorm Tor braucht. Und die sind unglaublich effektiv.
Und Schlawiner.
Ja. Schlawiner haben hinter mit Matanovic noch einen super Spieler, der dieses Jahr auch seine Tore machen wird. Schnell, also gegen schnelle Stürmer spielt kein Verteidiger gerne. Dann sind sie unheimlich ballgewandt, also haben eine herausragende Technik. Und gestern bei dem ersten Tor, was bei Ekitike noch dazu kommt, dass er einfach unheimlich lange Beine hat. Ja? Das heißt, Passlack hat da gar keine Chance, der macht die Körpertäuschung, nimmt den Ball raus und du hast keine Chance, das zu verteidigen. Und ein Mamouche hat letztes Jahr das schon gezeigt, Ekitike hat sich da eingewöhnt in den ersten 4-5 Monaten letzte Saison, als er im Winter kam. Und die bringen halt beide das Beste aus dem anderen heraus. Ja, und man sieht da, auch wie die Mannschaft jetzt spielt, da richtet sich eine ganze Mannschaft aus. Und es gibt ja nicht mehr viele Mannschaften, wie du richtig sagst, die mit zwei vorne spielen. Bei denen funktioniert das wunderbar und der eine macht den anderen besser. Und genauso soll es sein. Und wo das hinführen kann mit den Frankfurtern, ich habe keine Ahnung. Aber wenn du diese zwei Jungs hast, da weißt du ja immer, dass du ein, zwei, drei Tore in der Mannschaft hast. Das heißt, du fühlst, auch wenn du mal 1-0 hinten bist, was wir nur aus München kennen oder aus Dortmund zu den guten Zeiten, dass wenn du mal 1 oder 2-0 hinten bist, dass du noch das Gefühl hast, du bist im Spiel. Du bist mit den zwei Jungs immer im Spiel. Und deswegen sind sie, glaube ich, so gefährlich im Moment, die Frankfurter.
Und was ich finde, wenn man Frankfurt-Spiele schaut, in welchem Tempo nicht nur die beiden, sondern auch die Außen mitgehen, das ist Vollsprint. Und dann hat jemand wie Götze, die haben ja dann auch die Spieler dahinter, die dann oft zwischen drei Spielern auswählen können. Es kommt immer einer außen definitiv im Vollsprint mit und dann kann er sich aussuchen, wo er hinspielt. Und die können halt alle abschließen und deswegen ist das schon so ein bisschen erklärbar, warum ja, Frankfurt
jetzt einen Skiri, einen Götze, ne, selber genau. Beide nicht die genau, Sprinter, ja. Aber die dann ja, eben ja. Die anderen eben ja. Entsprechend in Szene setzen.
Genau, aber das ist das Entscheidende, dass die beiden vorne spielen. Ich habe auch gerade mal überlegt, du hast Openda, Šeško, wenn die jetzt gestern gewonnen hätten in Dortmund, hättest du die vielleicht auch erwähnen können. Ja. Da ist noch ein klares 4-2-2-2-System. Mhm. Und das ist ja die Frage, hast du die Spieler dafür? Und Frankfurt hat durch die beiden Stürmer jetzt dieses System verändert und entwickelt. Vorher haben sie oft Dreierkette, könnt ihr euch erinnern, erfolgreich auch in der Europa League, also wirklich, haben da immer sehr oft mit Dreierkette gespielt. Jetzt läuft das wunderbar, weil sie die zwei Spitzen haben und dann kannst du und musst du auch in Anführungsstrichen sagen, okay, dann gehen wir vielleicht auf dem 4-2-2-2 und das funktioniert. Und bei Bayern würde ich noch eins hinzufügen, Musiala spielt mittlerweile fast zweite Spitze. Nicht zu vergessen, weil Kane ist da und Musiala, Kompanie hat den zum zweiten Stürmer gemacht, der so diese Freiräume um den Mittelstürmer hat.
Sie gelten ja auch als Adlerauge, wenn ich das mal so sagen darf. Wann oder in welchem Alter hat man die Chance zu erkennen, wohin eine Entwicklung führen könnte? Weil man sagt ja Markus Krösche, wie ich glaube, zu Recht nach, dass er eine sehr, sehr gute Einschätzung hat des Potenzials von Spielern.
Also ich finde auch die Kaderzusammenstellung bei Frankfurt richtig spannend. Die haben richtig gute Jungs drinnen. Und der Marmouche, der war auch in Graz einmal ein Thema, weil Ole Glasner in Frankfurt war, aber als Leihspieler damals, habe ich angefragt. Und da sieht man aber auch, der hat auch gebraucht. Der ist dann, glaube ich, über St. Pauli. Ja, ja. Das Wolfsburg, hat gedauert. Ja. Und den Jungs muss man dann auch Zeit geben. Es geht nicht immer gleich direkt. Und ich denke, dass diese Spanne, wo man die Spieler dann bekommt, da immer kleiner wird. Das ist dann wirklich...
Und da musst du da sein.
Und da musst du auch schnell entscheiden können, dass du den Jungen dann auch bekommst. Ja, weil wenn der dann irgendwann schon einmal... in einer guten Liga trifft, ja, und der ist 18, 19, dann ist es in dem Fall für Hoffenheim oder auch für andere Vereine in der deutschen Bundesliga schon zu spät. Also du musst schon am Ende auch das Potenzial erkennen, am Ende auch eine Endfantasie haben, wo kann das hingehen. Und in der Regel ist es dann schon so, wenn jetzt Spieler irgendeine spezielle Waffe mit sich bringen, Geschwindigkeit ist so ein gutes Beispiel, dann ist die Wahrscheinlichkeit am Ende dann schon höher.
Wenn sie es dann miteinander verbinden. Didi, glaubst du denn, dass...
Was vielleicht noch kurz hinzuzufügen ist der Abschluss von denen.
Ja.
Also
ja.
Die haben eine Abschlussstärke, wenn man sieht, der Marmouche nach 90 oder 95 Minuten gegen die Bayern, der bekommt den Ball, hat nur einen halben Meter vor dem Verteidiger und du weißt, der schießt den Ball rein, gegen den besten Torwart Deutschlands. Also was sie für einen Abschluss haben, ich glaube, das ist auch eine Qualität, die sie haben, dass sie immer aus wenig Chancen...
Oder hier mal dieser Freistoß gestern. Didi, ist denn Marmouche... Einer für die Bayern oder Etikette möglicherweise?
Ja, also bei beiden wird das Telefon klingeln. Also die englische Vorwahl plus 4-4 wird wahrscheinlich bei Markus Krösche öfter auftauchen in den nächsten Wochen.
Aber die Bayern spielen nicht in England.
Die Bayern spielen nicht in England. Ja, die Frage ist, also in Kane ist da, die Frage ist, wie sie oder wo sie da spielen können. Weil sie spielen ja eigentlich nur mit einer Spitze oder eineinhalb. Du hast Musiala da, den sie verlängern wollen. Du hast 3-4 herausragende Flügelspieler. Die Frage ist, wo er spielt. Und sie haben ja mit Tell einen geholt, der, glaube ich, nicht viel schlechter ist wie der Ekitike. Nur du musst mal schauen, wo der Ekitike in 6 Monaten hingekommen ist, wo der Tell jetzt ist. Ja, also der Tell, der muss irgendwann an Spielen kommen. Und jetzt wird gesprochen, also Kompany sagt, sie wollen ihn nicht verleihen. Deswegen, ob ein Marmouche oder Ekitike, ob das für die dann interessant ist, nach München zu gehen, wo sie wissen, da steht da vorne der Kane drin und der macht seine 30, 35 Tore. Ich weiß es nicht, aber das ist natürlich für die beiden ein Riesenmarkt. Gibt jetzt schon im Winter, wahrscheinlich dann spätestens im Sommer, ist ja ganz klar.
Aber beim Thema Bayern bist du eher etwas zurückhaltend.
Sie wollen Musiala verlängern. Ich wüsste nicht, wie das funktionieren soll, weil wir sprechen wahrscheinlich von 50 Millionen plus, vielleicht mehr, ich weiß es nicht. ich wüsste nicht, wie das zu machen ist, wo sie dann spielen sollen. Natürlich, die finden überall einen Platz, weil sie so gut sind. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bayern da Interesse haben. Und ich wüsste auch nicht, ob die Spieler dann Interesse haben, da hinzugehen, wo schon so viele klasse Spieler sind.
Ja, in dem Moment sind sie auch sehr, sehr gut aufgehoben bei Eintracht Frankfurt macht wirklich sehr, sehr viel Spaß mit diesen beiden. Nicht nur wegen dieser beiden, aber eben auch mit ihnen.
Das wollte ich gerade sagen, das ist auch zu früh. Also, dass die Bayern jetzt sagen müssten, sie holen einen dieser Spieler. Die Bayern haben 5, 6 Weltklasse-Leute vorne. Das war übrigens auch genau das, was Didi gesagt hat, ein Grund für jemanden wie Florian Wirtz, der hätte gehen können zu den Bayern mit 15, 16, 17, dass er gesagt hat, spiele ich da. Wahrscheinlich nicht erstmal. Aber der hat jetzt 120 Bundesligaspiele trotz Kreuzbandriss mit 21. Und das ist genau das Thema. Die Bayern haben gestern einen Rechtsverteidiger gebracht, Asnou, sehr guter Mann, wird Andi Schicker auch kennen. Aber der kriegt natürlich nur ganz begrenzt Spielzeiten dort. Und Ekitike und Mamouche sollten aus meiner Sicht, also ich bin nicht der Berater, aber da 2, 3 Jahre auf dem Level spielen und dann werden sie für alle Vereine interessant. Aber der hat ja, Mamouche, Quote war ja davor auch nicht so gut in Wolfsburg zum Beispiel oder wo er war.
Gut, jetzt. Aber im Moment sind sie wirklich in sehr, sehr guter Form. Ja. Die Bedenken sind angemeldet oder die verschiedenen Perspektiven besprochen. Und jetzt schauen wir auf das, was Hoffenheim gestern abgeliefert hat. War nicht ganz so erfreulich aus Hoffenheimer Sicht, Martin Groß. Denn gegen den Aufsteiger aus Hamburg, gegen den FC St. Pauli, setzte es eine Niederlage.
Gruppenbild mit 3 Punkten. St. Pauli gewinnt bei der TSG Hoffenheim mit 2-0 und profitiert von einem perfekten Start. Nach 20 Minuten nutzt Verleihen den ersten Torschuss von St. Pauli gleich zum Führungstreffer. Mit dem Schienbein erzielt er sein 2. Bundesligator. In der Folge fällt Hoffenheim wenig ein. St. Pauli mit dem besseren Spiel nach vorne und den größeren Chancen. Pfostenschuss in der 2. Hälfte durch Gila Wugi. Erstaunlich schwach die Hoffenheimer Offensivbemühungen. Einzig Tom Bischoff prüft bei sie ernsthaft. Das war eine Viertelstunde vor Schluss. In der Nachspielzeit dann die Entscheidung. Irvine für Albers 0-2. 2. Auswärtssieg in dieser Saison für den FC St. Pauli. Dem 3-0 von Freiburg lassen sie ein 2-0 in Sinsheim folgen.
Man muss sprechen, dass wir 8 Punkte nach 9 Spielen haben. Wir haben viel zu wenig Punkte. Das ist Fakt. Wir haben einen schlechten Saisonstart gehabt und jetzt, wo wir, ich kann es nur wiederholen, ein ordentliches Ergebnis zuletzt erzielt haben, heute wäre eine perfekte Chance, um mal da rauszukommen. Und das haben wir leider nicht geschafft. Das heißt, wir müssen weiter drin bleiben, bis es anders ausschaut.
Also die Niederlage, Herr Schicker, ist ihm schon nahe gegangen. Den Eindruck hatte man. Wie haben Sie Pellegrino Matarazzo gestern wahrgenommen?
Ja, wir haben einfach andere Erwartungen dann gehabt an das Spiel, weil mit einem Sieg gestern hätte man sich nach oben orientieren können. Und ich habe nachher mit ihm noch länger gesprochen auch und er hat es auch dann so gesehen, dass einfach am Ende ja einige dann keinen guten Tag hatten. Natürlich haben wir jetzt auch viele Spiele gehabt mit der Europa League, haben aber trotzdem es geschafft, gegen Nürnberg gut zu rotieren und haben dann schon, denke ich, eigentlich eine frische Mannschaft am Platz gehabt. Gestern hat aber nicht den Anschein dann gemacht, weil wir viel zu behäbig waren, viel zu wenig zwingend nach vorne und St. Pauli hat das dann gut ausgenutzt und tut unheimlich weh, die Niederlage, weil ich glaube, dass die letzten Wochen schon ein Aufwärtstrend erkennbar war und gestern, das tut schon weh, weil es einfach wieder ein Rückschlag ist und wenn du nach 9 Spielen 8 Punkte hast, dann bist du da unten drin jetzt.
Abstiegsgefahr.
Ist so, ja. Also wenn du diesen Schnitt weiterspielst, dann wird es am Ende verdammt eng. Ich glaube, dass die Mannschaft definitiv viel mehr Potenzial hat, aber natürlich müssen wir es dann auch zeigen und am Platz bringen, weil mit diesem Schnitt wird es am Ende nicht reichen.
Dortmund hat Nuri Sahin eine Jobgarantie ausgesprochen. Wie ist es bei Ihnen und Pellegrino Matarazzo?
Ich habe bei meiner Antrittspressekonferenz auch gesagt, die war vor 3,5 Wochen, dass ich Rino mal kennenlernen muss. Ja. Ich habe sehr gute Gespräche mit ihm gehabt, tagtäglich vor dem Training, nach dem Training. Das harmoniert sehr, sehr gut aus meiner Sicht, verstehe mich sehr gut mit ihm, aber jeder weiß am Ende auch, dass man Punkte brauchen. Das ist einfach so, in dieser Situation befinden wir uns ja jetzt und ja, trotzdem bin ich mit seiner Arbeit Stand heute auch zufrieden, weil ich sehe, wie er trainiert, was er versucht umzusetzen.
Aber die Punkte müssen her,
so, sonst wird es dann nicht immer am Spieltag dann zu sehen ist.
Ja, also die Punkte müssen her, sonst
definitiv her. Ja.
Wie haben Sie Hoffenheim vorgefunden? Hoffenheim nimmt man immer so wahr, so ein Biotop, toller Trainingsplatz, ne? Heidelberg in der Nähe ist irgendwie ganz gemütlich und jetzt ein bisschen despektierlich von außen. Manchmal hatte ich den Eindruck in den letzten Jahren, so wird in Teilen dort auch Fußball gespielt. Sehr gut, aber nicht an der Grenze oder darüber hinaus. Das ist meine Wahrnehmung. Wie ist das vor Ort?
Sehr ähnlich, ja. Also ich habe wie ich reinkommen bin, das erste Mal unglaublich guter Infrastruktur gesehen, Möglichkeiten ohne Grenzen, ja, wo ich sage, Wahnsinn, was da eigentlich Dietmar Hopp hingestellt hat. Ja, das ist, wenn man aus Österreich kommt und dann sieht man das, dann hat man große Augen. Und trotzdem habe ich ja schon in den ersten Tagen das Gefühl gehabt, dass man schon sehr viel Energie von innen aufwenden muss, dass hier Bewegung reinkommt, ja, weil wie Sie es auch angesprochen haben, dass das Gefühl, das täuscht dann auch nicht, ja. Und am Ende des Tages haben wir es in Graz geschafft und das ist auch meine Idee, dort reinzubekommen, dass es dass man mehrere Spiele am Stück auch mal gewinnt. Ja, das war auch so, wenn man das die letzten Jahre dann verfolgt hat, dass es nach guten Phasen dann relativ einmal, wo es dann, okay, jetzt ist es, kommt man in einer Tabellenregion, wo es passt, dann wieder nicht so gut gelaufen hat. Und da glaube ich einfach, dass man von innen unheimlich viel Energie erzeugen muss, weil von außen halt es ruhig ist. Das sehe ich ja grundsätzlich als positiv, weil ich glaube, viele Vereine in Deutschland würden sich das wünschen, ja, so ruhig zu arbeiten, aber schmaler Grat zwischen ruhig und bequem und da muss man raus.
Kurz die Runde zum Thema mögliche Abstiegsgefahr, weil wir dann gleich auch noch über Andreas Schickers bewegtes Leben sprechen wollen.
Also ich glaube nicht, dass Hoffenheim absteigt. Ich habe trotzdem gesagt, dass man die Situation sehr ernst nehmen muss. Und zwar, weil die spätestens seit Sommer Surrounding Biotop vorbei ist. Ja. Also da ist, glaube ich, für jeden sichtbar geworden, welche Spannungen es in diesem Club gibt.
Man hätte sich das mal vorstellen müssen bei anderen Vereinen. Also diverse Rochaden im personellen Bereich.
Alexander Rosen, Bastian Huber, Jens Rasiewski vom NLZ, Pirmin Schwegler, alle rasiert, alle weg, weil es Unstimmigkeiten mit der Vereinsführung gibt. Die Vereinsführung Dietmar Hopp und, kann man ihm nicht vorwerfen, er ist gut befreundet mit Roger Wittmann, eine der wichtigsten Spielerberatungsagenturen in Deutschland, weiß man, die beiden sind eng, man tauscht sich aus, Wittmann im Hintergrund gibt immer seinen Rat ab. Das wird die Aufgabe für Andi Schicker sein, sich da frei zu schwimmen, sein eigenes Profil zu erarbeiten. Wie die Fans reagieren, haben wir jetzt gesehen, teilweise unter der Gürtellinie, weit drunter. Aber dass man natürlich hinschaut, wenn man sieht, da waren eigentlich fähige Leute, die sind vielleicht nicht mehr Dritter, Vierter, Fünfter geworden. Die Frage, ob das überhaupt möglich ist mit dem Kader. Aber 9., 10., großes Gemurre, große Unzufriedenheit. Aber dass das zu einem solchen Cut führt, hätte ich nicht gedacht, aber da ist jetzt eine Menge im Aufruhr. Ja.
Wie viel Einfluss hat denn Roger Wittmann? Das wird ja immer wieder so gemunkelt und es eben auch Sie sind geschäftlich oder haben geschäftlich mit ihm viel zu tun gehabt, auch in der Vergangenheit.
Ja, ist ja kein Geheimnis, dass ich Roger Wittmann kenne, weil ansonsten würde ich meine Arbeit, denke ich, auch nicht machen. Und Stand jetzt ist es so, und davon gehe ich auch in Zukunft aus, dass ich die sportlichen Entscheidungen treffe. Und natürlich mit Abstimmung mit dem Präsidium, ja, weil das ist ja normal, ab einer gewissen Transfersumme. Aber letztendlich ich mit den anderen Geschäftsführerkollegen die Entscheidungen treffe.
Und welche Rolle spielt Dietmar Hopp?
Dietmar Hopp ist so, dass ich ihn jetzt schon mehrmals persönlich auch getroffen habe. Er war gestern auch im Stadion und ich mit ihm zwei, dreimal in der Woche auch telefoniere, ihm auch einfach ein Update auch immer wieder gebe über die Situation. Und bis jetzt ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass er froh ist, dass ich da bin, dass vielleicht auch ein neuer, frischer Winter in die DSG kommt. Und der Austausch ist bis jetzt sehr, sehr gut.
Ich würde gerne mal den Punkt noch aufnehmen von Tom. Ist klar, jetzt sitzt der Sportdirektor hier, der entscheidende Mann, neu da, weil alle anderen entlassen wurden. Hast dich gerade für die Europa League qualifiziert. Das will ich mal bewusst einwerfen, weil das wird für dich oder für Sie total schwer, diesen sportlichen Druck aufzufangen, bist jetzt im Abstiegskampf. Und gleichzeitig weißt du, unter den anderen Persönlichkeiten war man erfolgreich. Und da bin ich voll bei Tom. Hoffenheim, glaube ich, wenn man sich für die Europa League qualifiziert, ist ein richtig, richtig gute Saison gewesen. Und deswegen kann man da trotzdem hinkommen. Ich sehe es auch so, gerade die individuelle Klasse vorne, die Hoffenheim hat, sollte reichen, in der Liga zu bleiben. Aber ich glaube nicht, dass man sich wieder für die Europa League qualifiziert.
Definitiv. Ich glaube am Ende, dass diese Entscheidungen ja auch vor meiner Zeit gefallen sind und das letzte Jahr auch speziell hinten hinaus auch sehr, sehr erfolgreich war, muss man sagen, weil sehe ich auch so, ist nicht selbstverständlich und trotzdem glaube ich, dass mit guter Arbeit, Nachwuchsarbeit ist sehr, sehr gut auch dort, dass man schon auch, vielleicht nicht in dieser Saison, weil da war die Startphase einfach jetzt schon zu schlecht, aber auf Sicht dann auch wieder in diese Regionen kommen kann und speziell auch von der Gesamtkaderstruktur auch wieder ein Stück weit jünger wird, ja, dass man auch wieder Spieler verkaufen kann. Ja. Und ich glaube, auf diesen Weg will auch Dietmar Hopp wieder zurück.
Man muss natürlich bei der Gelegenheit sagen, dass jemand wie Tom Bischoff einen auslaufenden Vertrag hat. Was für die TSG ganz, ganz schmerzhaft.
Kurz an Frage, hat das höchste Priorität? Das ist ja schon so der spannendste Spieler, wenn man drauf guckt von den Jungen.
Ja, ich bin schon seit Beginn jetzt auch, wo die Personale mir bekannt wurde, dass die Auslauf da in Austausch mit Berater, aber auch jetzt mit den Eltern. Und ja, ich weiß auch, dass Tom ein super Junge ist, ein Junge, der was jetzt schon den Weg von ganz unten durchgegangen ist. Und da bin ich schon auch wieder bei dem Punkt, wo was du früher gesagt hast. Natürlich ist es jetzt so, dass er ja aus freier Spieler im Sommer halb Europa sich beim Berater melden wird. Aber ich glaube trotzdem, dass Tom ein Jahr noch oder eineinhalb Jahre bei TSG Hoffenheim noch gut tun würden. Ja, jetzt mit den internationalen Spielen, hier weiß er, was er hat, hier weiß er, dass er spielt und am Ende für mich ja ein großartiger Spieler ist. Und ich hoffe am Ende, dass wir eine Vertragsverlängerung hinbekommen.
Kurz und knapp, Tendenz?
Ich bin positiv, aber natürlich wird es noch ein bisschen dauern. Und ich hoffe am Ende, dass Tom mit seinen Eltern eine sportliche Entscheidung trifft. Dann bin ich überzeugt, dass die TSG Hoffenheim der richtige Verein ist. Und dann natürlich muss man auch schauen, dass man mittelfristig auch wieder die Tür aufmacht und immer den nächsten Schritt ermöglicht. Das ist halt im letzten Vertragsjahr so.
Klar. So, und jetzt nutzen wir natürlich diese Sendung, um sie auch den deutschen Fußballfans noch ein bisschen besser bekannt zu machen. Max, du hast nachgeschaut, was im Netz dazu vorliegt.
Ja, wir haben einen kleinen Kurzflug durch ihr fußballerisches Schaffen vorbereitet, Andreas Schicker. Los ging's. 2003 erster Profieinsatz für Austria Wien, später dann noch bei der Wiener Neustadt aktiv gewesen. Dann ging's aus den Fußballschuhen rein in die Lackschuhe auf Management-Ebene bei Sturm Graz. 2020 da die Geschicke als Geschäftsführer Sport übernommen. Letztes Jahr der Doublesieg mit Graz und das gute Händchen wurde eben schon angerissen, dass sie bei Transfers haben. Bekanntestes Beispiel sicherlich Rasmus Højlund. Den haben sie für 2 Millionen vom FC Kopenhagen geholt, für 20 Millionen dann zu Atalanta Bergamo verkauft und waren wie sauer, dass der dann wiederum ein Jahr später für 75 Millionen zu Manchester United gegangen ist.
Ja, eine kleine Beteiligung hatten wir dann noch. Das hat schon gepasst, weil ich glaube auch, da habe ich gespürt, es war Ende August, das ist jetzt an der Zeit, ja. Weil in Österreich kann man dann auch überschaubare Gehälter zahlen und wenn dann der Junge vor dir sitzt und auch der Vater vor dir sitzt, dann muss man dann auch einen Weg finden. Und am Ende, im ersten Schritt waren es ja in Richtung 70 Millionen, das war für Sturm Graz dann schon richtig, richtig viel Geld. Und war mir bewusst, dass der Junge nicht aufzuhalten war.
Herr Schicker, jetzt neben all diesem Geschick gibt es so eine persönliche Geschichte, ich habe das ja eben schon angedeutet, die auch in den Medien schon zu verfolgen war. Ihr linker Unterarm musste amputiert werden nach einem Unfall mit Pyrotechnik vor rund 10 Jahren. Wie war das?
Ja, es ist ziemlich genau jetzt 10 Jahre her, also am 13. November sind es 2014. War damals zuvor Fußballprofi mit knapp 300 Bundesligaspielen, erste, zweite Liga, durchschnittliche Karriere in Österreich, würde ich sagen. Und dann ist mir am Ende der Blödsinn passiert, wo ich heute dankbar bin, auch dass mir das passiert ist und keinen anderen. Und wenn man dann ja, von einem Tag auf den anderen dann
also eine Hand. Also sie haben mit Pyrotechnik nach einer längeren Nacht hantiert.
Genau. Es war das so, dass dann der Böller halt in dem Fall zu früh losgegangen ist und dann bin ich froh, dass keinen anderen was passiert, aber mir auch nicht mehr, weil es kann ja dann auch noch schlimmer sein. Ja. Und es war dann so, dass vom einen Tag auf den anderen natürlich das Leben ein anderes ist. Wenn die linke Hand weg ist, ja, die rechte Hand schwer verletzt ist und du liegst dann im Spital und musst gefüttert werden. Das ist schon, das muss man mal zulassen auch in dem Fall. Und für mich war es aber relativ schnell klar wieder nach den ersten Tagen im Spital, ich will wieder in Österreich, sagt man, kicken. Ja, ich will wieder zurück auf den Fußballplatz. Die Ärzte haben mir dann sogar ein bisschen abgeraten, das ist keine gute Idee. Und dann habe ich so eine Sportprothese auch in der Reha dann entwickelt und habe den Weg wieder zurück geschafft. Und diese Zeit, ein Jahr im Reha-Zentrum, das war schon sehr prägend da für mich. Weil
mit Was so haben einer, Sie gelernt daraus?
Ja, mit so einer Verletzung bist du am Ende dann leicht verletzter. Und wenn du dann wirklich mit ein Jahr mit Schwerverletzten, mit Querschnittsgelähmten, mit anderen Amputationen im Zimmer liegst teilweise, dann geht man schon anders auch um. Und dann weiß man auch viel mehr zu schätzen. Ja. Und auf der einen Seite bin auch, denke ich, durch den Unfall geduldiger geworden und auch irgendwo dann noch klarer, was es heißt, dann auch Ziele zu formulieren und die dann auch durchzusetzen. Und diese Positivität, was ich dann auch danach gehabt habe, obwohl mir das passiert ist, ich denke, die hat mir dann auch speziell jetzt in dem Bereich dann auch Sportdirektor, Geschäftsführer Sport dann auch sehr geprägt und geholfen.
Abschließend, wie ist das im Alltag? Hat man Schmerzen?
Nein, oder spürt man das Wetter? Man redet immer dann von den Phantomschmerzen und ich schaffe es, dass ich auch im Gedanken dann die Hand noch da habe und bewegen kann. Mhm. Das war auch wichtiger, das gleich auch zu wissen und zu lernen. Und heutzutage mit der Technik ist eine myoelektrische Prothese, wo ich halt auch wirklich auch Sachen greifen kann. Und bin ich auch dankbar, dass es das heute schon auch gibt. Mhm. Ja, und im Alltag kann ich alles alleine machen und am Ende des Tages gewöhnt man sich daran, war auch Linkshänder, hat müssen umlernen und mittlerweile ist es für mich
von normal. Linkshänder umlernen auf rechts, das ist aber auch schwierig, ne?
Wenn es nicht anders geht,
dann muss man es machen. Geht.
Ja, also ist ja wie oft im Leben und am Ende denke ich, dass man schon viel mitnehmen kann und ich sage dann immer auch, wenn ich jetzt 10 Jahre zurückschaue, wer weiß, wenn das nicht passiert ist, ob ich heute hier sitzen würde. Ja, und das Leben ist eh so, wie es ist. Und da war ich immer positiv und habe da viel mitgenommen auf alle Fälle.
Positiv sind im Moment auch die Bayern, denn die dominieren die Bundesliga. Gestern ein souveräner Erfolg über Union Berlin. Gleich sprechen wir darüber bei Sky90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Parallel zu unserer Sendung läuft ein Spiel in Mönchengladbach gegen Werder Bremen. Und Gerardo Seoane, der Trainer von Borussia Mönchengladbach, steht ganz schön unter Druck, gerade auch nach dem Pokal aus in Frankfurt. Viele Beobachterinnen oder Beobachter meinten, wenn es heute schief geht, könnte es auch für ihn das Ende sein. Max, wie steht's denn?
Nach der ersten scheint auch die zweite Borussia an diesem Bundesliga-Wochenende den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Die Gladbacher führen zu Hause mit 4:1 gegen Werder Bremen. 3:0 stand es zur Halbzeit. Plea, Friedel mit einem Eigentor, Honorar die Torschützen in der ersten Hälfte. Dann hat Kevin Stöger in der 66. das 4:0 gemacht. Keke Topp mit dem ersten Tor der Werderaner, aber Mitchell Weiser in der 82. Minute. Also kurz vor Schluss befinden wir uns jetzt mit einer roten Karte. Da wird wohl nichts mehr anbrennen.
Nee, das sieht so aus. Und das, obwohl die Bremer ja eigentlich so auswärtsstark sind. Dann sprechen wir jetzt über die Bayern. Die spielten gestern gegen Florian Schmidt-Sommerfeld Union Berlin und siegten souverän.
Die Bayern dank Harry Kane völlig souverän gegen Union Berlin. Ein nie gefährdetes 3:0 in der 14. Minute legt Hollerbach Olysee. Es gibt den Elfmeter, den Harry Kane zu seinem 10. Saisontor verwandelt. Zum Vergleich, Union als Team hat ganze 9 davon. Selbst der Tabellenvierte vor diesem Spieltag war für die Bayern überhaupt kein Gradmesser. 75% Ballbesitz, super Dribbling von Davis, Kane mit einem perfekten Kontakt, Kingsley Coman, 43. Minute.
das Ding schon so gut wie gegessen. In Halbzeit 2 gab es überhaupt keine Unioner Offensive mehr. Die Bayern machten schon in der 51. alles klar. Kane, Mann des Spiels, 2 Tore gemacht. Das von Coman, der sich hier revanchiert, vorgelegt. Die Bayern holen sich ihren 7. Saisonsieg im 9. Spiel und thronen an der Tabellenspitze.
Ja, und zeigen insgesamt eine sehr gute Reaktion auf die Niederlage in der Champions League in Barcelona auf nationalem Terrain, aber immerhin. Und Didi, bist du so langsam aber sicher doch überzeugt von Harry Kane, der zumindest in der Bundesliga trifft, wie er will, und auch in Barcelona gescored hat?
Alles klar. Warten wir mal ab. Ja, natürlich, mal schießt er seine Tore im Moment, aber
in München schießt er schon recht viele.
Naja, aber in München musst du im März, April Tore schießen und nicht im Oktober. Und das ehrt ihn ja, dass er jetzt gestern wieder 2 schießt. Dass er wieder richtig steht beim Elfmeter, muss man sagen, das ist wahrscheinlich der beste Schütze der Welt im Moment. Da hast du gar nicht das Gefühl, dass er verschießen kann.
22 am Stück verwandelt, ja. Also habe ich die Zahl habe ich im Kopf.
Und das ist immer das Zeichen eines guten Elfmeters, wenn der Torwart in die richtige Ecke geht und er geht trotzdem rein. Das passiert öfter bei ihm. Nein, im Moment läuft es rund und man hat das Gefühl, dass sie immer noch 1-2 Gänge haben, wo sie höher schalten können, auch gegen Mainz unter der Woche im Pokal. Aber wenn du natürlich in München spielst, dann muss natürlich alles passen, wenn du da was holen willst. Und wenn du dann so einen einfachen Elfmeter hergibst, wo Hollerbach im eigenen 16er, wo wahrscheinlich jemand anders diese Aufgabe übernehmen sollte, alles jetzt zu Fall bringt, dann bist du natürlich da in der Sackgasse. Und dann haben sie das Spiel hochverdient 3-0 gewonnen. Man hat, wie gesagt, immer das Gefühl, dass sie noch 1-2 Gänge haben. In der Liga sind sie sehr schwer, glaube ich, zu knacken. Wenn man die anderen anschaut, da werden sie wahrscheinlich jetzt vorne weglaufen. Was dann in der Champions League ist und in den anderen Wettbewerben, muss man sehen. Aber im Moment könnte es wahrscheinlich geschmeidiger nicht laufen.
Aber du lässt dich nicht überzeugen. Ja? Der Harry Kane ist der beste Mittelstürmer der Welt.
Und ist er, ja?
Natürlich. Also das freut mich, dass wir das mal diskutieren. Und ich kenne ihn noch als Nummer 5 bei Tottenham, wo ich gesehen habe, wie er sich das alles erarbeitet hat.
Wo du Co-Trainer warst.
War ich Co-Trainer, genau, 2012 bis 2015. Und du hast gespürt, der will das schaffen. Ich bin mit ihm raus, er wollte Abschlüsse machen. Also, wie du es dir wünschst als Trainer, habe ich selber gestaunt, dass der sagt, ich will raus, ich will trainieren, ich will das schaffen. Und da waren damals Adebayor, Defoe, Soldado, also wirklich Top-Stürmer vor ihm. Und er hat sich durchgebissen. Das ist das Erste. Aber das Zweite ist, ich finde das auch unfair zu sagen, du musst Titel gewinnen, deswegen bist du ein Großer. Nee, der ist jetzt der beste Mittelstürmer, ist ausgezeichnet worden, auch zu Recht. Hat jetzt schon wieder ohne Ende Torbeteiligung noch dazu und trifft sowieso am meisten. Und hatte eine schlechte Phase schon, Didi. Kann ich dich nicht überzeugen mal?
Ich glaube, dass Harry Kane ist einfach so gut wie die Vorlagen, die er bekommt. Die Bayern hatten in entscheidenden Phasen so viele Außenspieler verletzt. Sané, Gnabry etc. Die sind aber jetzt alle, sie haben den Sané super aufgebaut, sie haben diesen Olise dazu bekommen, sie haben Musiala dahinter, das passt perfekt. Wenn die fit bleiben, dann wird der Kane immer seine Tore machen. Ich sage auch im Mai noch sogar.
Ja, werden wir sehen. Aber da muss man natürlich schauen. Da muss man natürlich sehen, im Halbfinale und Finale, was er Tore geschossen hat. Er war in 2 Finals mit den Engländern und hat 2-mal nicht getroffen. Seine Bilanz in Halbfinals ist katastrophal. Ich habe jetzt die Zahlen nicht, aber ich glaube, er hat in 10 oder 12 Halbfinalspielen hat er, glaube ich, 1 oder 2 Mal getroffen. Und er schießt natürlich viele Elfmeter, klar. Natürlich macht er die Tore. Aber Steffen, erzähl mir doch nicht, du kannst der beste Stürmer der Welt sein, wenn du 30 oder 31 bist und nie einen Titel gewonnen hast. Du musst die Tore schießen.
Übrigens, die Antwort können wir im Mai klären, wie du gerade sagst.
Aber du musst die Tore schießen, wo es zählt und nicht gegen Union Berlin und gegen Darmstadt oder wie sie alle heißen.
Nein, du schießt da auch gegen diese Mannschaft nicht einfach so die Tore.
Natürlich musst
du
auch schießen, aber du musst sie dann schießen, wo dann Titel damit gewonnen
werden. Aber Didi, ganz kurz, also diese Frage von Titel, wann kommen die, ist ja zum Beispiel bei einem Schweinsteiger, bei einem Lahm auch sehr spät in der Karriere erst beantwortet worden. Wie lange hat es gedauert, bis sie die Champions League oder sogar die Weltmeisterschaft gewonnen haben?
Das kannst du nicht
Vielleicht planen. Hat sich ja Harry Kane das Beste für den Schluss oder den Herbst seiner
Deswegen
Karriere
ist er ja
aufgehoben.
Gewechselt, das wollte ich noch. Den einen Satz, den musst du mir noch zugestehen. Der spielt bei Tottenham und den Verein kann ich richtig gut einschätzen. Der spielt eigentlich nie um Titel und hat dort trotzdem super Saisons gespielt, Tore, alle Rekorde gebrochen in der Premier League. Und das ist schwer bei Tottenham.
Nee, absolut.
Und dann geht er zu Bayern, wo er eben hofft, mal Titel zu gewinnen. Und wenn er in 3 Jahren, wenn der Vertrag ausläuft, keinen Titel geholt hat, dann können wir nochmal sprechen. Aber ich glaube, das wird jetzt kommen, die nächsten 2 Jahre. Und ich glaube, dass er eben, weil er so gut ist, auch Bayern ganz, ganz weit kommen kann.
Warum bist du so skeptisch?
Ja.
Das ist doch ein Top-Stürmer.
Nein, natürlich, das habe ich doch nie bestritten. Ich habe doch nie gesagt, dass das kein Top-Stürmer ist. Und die Tore, die er geschossen hat letztes Jahr, die musst du auch mal schießen. Nur wenn wir das Ganze jetzt mal aufdecken,
Der hat letztes Jahr in Stuttgart in einem Spiel, wo es um nichts mehr ging, hat er 90 Minuten gespielt bei 30 Grad. Hat 90 Minuten gespielt bei 30 Grad, weil er wahrscheinlich den Rekord von Lewandowski knacken wollte. Drei Tage später geht er in Madrid 10 Minuten oder 5 Minuten vor Schluss runter im größten Spiel des Jahres, im Champions League Halbfinale. Das brauche ich dir nicht sagen.
Kann ich, hab ich alles da
musst
gesehen.
Du, da musst du einen runtertragen. Oder der muss der Fuß weghängen, dann gehst du runter.
Aber, ich weiß, dass Harry vom Charakter her, der geht an die Grenze. Nee, das sehe ich komplett anders. Der geht an die Grenze. Der war wirklich fertig. Weißt du, wie schlecht es jedem Bayern-Spieler letztes Jahr ging in der Saison?
Und warum spielt er drei Tage?
Und er hat getroffen ohne Ende.
Steffen, warum spielt er drei Tage vorher in Stuttgart, wo es um nichts mehr geht? 90 Minuten.
Da musst du Thomas Tuchel fragen. Nee, ja, das entscheidet das doch der Thomas Tuchel. Nee,
ja,
nee,
dann muss er sagen, mir geht's nicht gut oder ich rühre.
Ja, aber da gibt's doch die zweite Seite. Das entscheidet doch der Trainer. Nein!
Es geht um die Mannschaft.
Wenn der Trainer dich aufstellt oder nicht aufstellt, kannst du doch nicht sagen, ich spiele nicht.
Ja, natürlich, wenn er Rückenprobleme hat, dann soll er dem Trainer sagen, ich kann nicht spielen, weil drei Tage später gegen Madrid ist das wichtigere Spiel. Und du kannst in 90 Minuten in Stuttgart spielen und dann im Champions League
Halbfinale. Ja, aber er ist doch nicht schuld, dass letztes Jahr Bayern so eine schlechte Saison gespielt hat.
Ich glaube, jetzt gerät die Diskussion ein bisschen zu sehr nach hinten. Es ist total spannend, das zu hören. Es ist auch super, dass wir da so emotional unterwegs sind. Wer ist für Sie der beste Mittelstürmer der Welt? So jemand wie Lewandowski könnte jetzt, ja auch zum Beispiel. Jetzt
gar nicht Kane sagen.
Spannende Diskussion. Ja, auf alle Fälle. Ja. Mir gefällt schon auch an die Stürmer, die was bisschen mehr Tempo auch haben, also ja. wie Haaland, da ist schon dann noch auch was anderes, ja, ist auch nicht schlecht, hat auch das Spiel dann umgestellt, ja. Aber wenn man auch jetzt so uns verfolgt hat, auch jetzt in Graz, haben wir schon immer wieder auf diese Speedstürmer gesetzt, ja, weil es auch meiner Idee vom Fußball eher näher kommt, ja, aber Harry Kane will ich mir jetzt nicht anmaßen, über ihn was schreiben, weil einfach ja, die Torstatistik spricht dann für ihn, großartig, ja, großartiger Spieler.
Manuel Neuer? Gestern bei uns im Interview bei Britta auch gesagt, dass er eigentlich die Kritik auch gar nicht so wahrnehme und sich davon noch nicht beeinflussen lasse.
Ein Freund hat mir vor kurzem gesagt, wir haben früher immer gesagt, Neuer hätte den gehalten. Ja. Das hat man jetzt nicht mehr gesagt zuletzt, weil er nicht mehr so viele gehalten hat von diesen, die er früher immer gehalten hat. Aber ich glaube, das ist eine Phase und...
Er hat was Spannendes gesagt. Es geht ja auch um die Qualität der Torschüsse. Das eine ist die prozentuale Abrechnung. Das andere ist die Frage, wenn da 5 oder 6 Unhaltbare dabei waren, dann hast du, wenn du Pech hast, 5, 6 Unhaltbare aufs Tor, sind alle drin, hast du 100% nicht gehaltener Bälle oder nur 0% gehalten.
Ja, aber Sorgen mache ich mir jetzt für die Bayern nicht. Ich glaube, dass das ein Top-Torwart ist. Man sieht es immer wieder.
Immer noch.
Vielleicht nicht in jedem Spiel. Genau, Nationalmannschaft nicht mehr. So ein bisschen weniger Belastung. Das wird ihm, glaube ich, gut tun. Das sehe ich nicht so kritisch. Obwohl ich, wie gesagt, er hat früher war noch besser. Auf noch höherem Niveau.
Didi guckt nachdenklich. Das ist doch mal amüsant, oder? Ich gucke mal so rüber, guckt mir so nachdenklich. Nee,
er hat einen Meter oder zwei an Tempo verloren. Das ist so. Und das war das Merkmal seines Spiels, war es, dass er am 16er gespielt hat und zum Teil 30, 35 Meter vor dem Tor die Bälle geklärt hat. Und das hat natürlich, wenn du dann einen Meter, und das ist ja im Feld nichts anderes, dann merkst du das natürlich noch mehr, wenn du älter wirst und eine Verletzung hast, dass du einen Meter kürzer bist, dann kommst du oft zu spät. Und er ist jetzt in Bochum letzte Woche zu spät gekommen, er ist in Barcelona zu spät gekommen, er steht in Aston Villa zu weit vor dem Tor, weil er wahrscheinlich weiß, er ist einen Meter langsam oder 2 Meter, er muss 2 Meter weiter vorne stehen. Und dann kommt er nicht mehr zurück, wo er überloppt wird gegen Villa. Das heißt, er war an einigen Toren schuld dieses Jahr, dann hat er im Spielaufbau auch Fehler gemacht. Und da bin ich bei Tom. Er hat natürlich früher alles gehalten. Und dann hat er wahrscheinlich auch mal einen Ball im Spielaufbau verloren. Nur das hat man übersehen, weil man gesagt hat, naja, das steht ihm zu, weil wenn sie dann schießen, dann hält er den. Mhm. Und deswegen wird das spannend sein, weil ich glaube nicht, dass er von alleine geht. Ich glaube, dass er noch ein Jahr spielen will. Ob jetzt Nübel die Antwort ist nächstes Jahr, das lasse ich jetzt mal dahingestellt.
Hat am Freitag sehr gut gespielt.
Hat sehr gut, aber hat natürlich auch schon 2, 3 Tore bekommen dieses Jahr, wo er nicht so gut aussieht. Ich halte ihn für einen hervorragenden Torwart. Und auch den Torwart, der für Deutschland im Tor stehen sollte die nächsten Jahre. Aber da muss man jetzt einfach mal abwarten. Ich würde da auf Bayern-Seite oder von Bayern-Seite keine Entscheidung treffen. Ich würde da bis Februar, März abwarten, wie es läuft. Und dann würde ich eine Entscheidung treffen. Weil das natürlich, wie gesagt, der Müller, wenn er da bleibt, dann spielt er, ob er 15 Mal oder 30 Mal spielt, der ist für die Mannschaft wichtig. Nur ein Torwart spielt halt nur einer. Das heißt, wenn Neuer verlängert, dann muss er und wird er im Tor stehen. Und diese Entscheidung würde ich aus Bayern-Sicht für nächste Saison jetzt noch nicht treffen wollen.
Ist aber wichtig, also darf ich das kurz sagen, weil Manuel Neuer ist jetzt in einem Alter, wenn er noch eine Verletzung bekommt, dann wird es sowieso eng und ich glaube, dann muss man ihn auch nicht verlängern, das sage ich ganz ehrlich. es gibt Momente, wo du sagst, boah, er ist nicht mehr top, 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 sind wir uns auch alle einig. Er ist natürlich noch ein sehr guter Torhüter. Und jetzt kommt aber Nübel, den haben alle so in Anführungsstrichen davongejagt vor einigen Jahren, wo er dann von Schalke dorthin gewechselt. Vielleicht war es auch zu früh, aber der zeigt jetzt, dass er der Nachfolger werden kann. Und dann musst du die Balance hinbekommen. Das ist die Aufgabe von Max Eberl. Und wenn du über 20 Millionen verdienst und Nübel, sag ich jetzt mal 5, dann überlegst du dir vielleicht auch aus finanzieller Sicht zu sagen, okay, jetzt nehmen wir den Jüngeren und dann ziehen wir es mit ihm durch. Also das ist schon eine ganz wichtige Komponente personell.
Abschließend zu den Bayern. Für Sie Meisterschaftskandidat Nummer 1?
Ja, definitiv.
Oder auch der einzige Meisterschaftskandidat?
Sie treten aus meiner Sicht heuer extrem stabil auf, speziell jetzt in der Liga und es wirkt auch mit Kompany, Eberl, Freund, das wirkt sehr rund aus meiner Sicht, das geht in eine Richtung, das war jetzt vielleicht in der Vergangenheit schwieriger und das hat man das Gefühl und ich glaube, wenn das gegeben ist, dann ist der Kader einfach für mich absolut so zusammengestellt, dass sie Meisterschaftsfavorit sind und dahinter muss man dann schauen, aber für mich, heuer werden sie sich das nicht nehmen lassen.
Jetzt schauen wir auf das, was in Mönchengladbach sich zugetragen hat. Wir werden gleich mehr dazu erfahren. Britta und Mirko, wir haben schon so ein bisschen gehört, dass die Gladbacher ganz gut unterwegs waren. Was genau habt ihr vor nachher?
Ja, wir haben auf jeden Fall viele Tore nach dem 0-0. Ne? Im ersten Sonntagsspiel hat es geknallt im Borussia-Park. 5 Tore, zeigen wir gleich. Einen Platzverweis haben wir auch dabei. Tim Kleindienst mal wieder mit einem
Topform,
super Spiel. Also viel dabei.
Dann freuen wir uns drauf bei den XXL Highlights. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dieser engagierten Runde. Danke Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse bis hierher und verweise auf die XXL Highlights gleich. Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen. Viel Spaß dabei und einen schönen Sonntagabend noch. Tschüss und auf Wiedersehen.